Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Kungakiez Stories Podcast mit Udo.
Hallo.
Und mir.
Und wir dürfen heute wieder Gast sein und wir haben euch einen Gast mitgebracht. Wir sind bei unserem Gast Diana.
Hallo.
Hallo Diana. Und in ihrem schönen Laden Pink's Art in Berlin-Alt-Treptow.
In der
Boucherstraße, Ecke Kalkunger, kann man sagen. Hausnummer gibt es hier?
20.
Hausnummer 20, direkt gegenüber von der Neuen Republik. So das Kiez-Café. Ja. Olli, noch irgendwas anzukündigen? Irgendwas?
Nee, nur wie gehabt. Also wenn ihr Interesse habt, eure Storys zu erzählen, die mit dem Kiez zu tun haben, dann meldet euch bei uns. Und ja, wir freuen uns auch über Bewertungen und Likes und Verteilungen. Ja, was man so macht.
Okay, gibt es heute wieder was zu gewinnen?
Gibt es heute was zu gewinnen?
Oh. Ja, es gibt einen 10-Euro-Gutschein für das Pink's Art, wer ganz zum Schluss die Frage richtig beantworten kann.
Die wir uns zum Schluss aber erst noch ausdenken.
Ja, zum Schluss kommt die Frage, wenn ihr gut zugehört habt. Kleine Belohnung und dann gibt es für den Ersten, der in das Pink's Art kommt, kriegt einen Zuschuss oder darf sich was im Rahmen von 10 Euro kaufen. Ja. Hallo Diane.
Hallo Udo, hallo Olli.
Ja, ich habe ja so eine Lieblingsfrage, mit dem ich so den Quiz, nicht den Quiz, wollte ich wieder Werbung machen für Udos Kiez-Quiz.
Haben wir noch gar nicht, oder?
Heute Fehlleistung.
Genau. Udos Kiez-Quiz findet ihr übrigens bei YouTube.
Genau.
Leider gerade nur.
So. Bis das irgendwann wieder live geht, hoffentlich. Gut. Ja, Lieblingsfrage von mir ist so deine erste Erinnerung. Hast du sowas? Die erste Erinnerung im Leben?
Meine erste Erinnerung. Also ich bin in einer ganz kleinen Wohnung geboren worden. Und meine, da wo ich mich dran erinnern kann, ist, dass ich mich gerne versteckt habe. Schon als Krabbelkind gab es eine Eckbank und diese Ecke hatte unten praktisch eine Höhle. Und da bin ich reingekrabbelt und das war mein Lieblingsplatz. Das ist meine erste Erinnerung, glaube ich, die ich habe.
Weil da war man alleine oder so schön geborgen?
Genau,
oder?
So schön geborgen, ja.
Mhm. Wie alt warst du da, denkst du?
Na, vielleicht 2, 3. Noch ziemlich klein.
Und da gab es auch größere. Einmal in der Form meistens Eltern. Bist du bei den Eltern groß geworden?
Ja, ich bin bei den Eltern groß geworden und habe keine Geschwister. Ich bin ein verwöhntes Einzelkind.
Einzelkind.
Und hier in Berlin geboren?
Nein, in Ratingen. Das ist liegt zwischen Düsseldorf und Essen. Und komme sozusagen aus einer alten Bergarbeiterfamilie.
Das ist ja Udos.
Genau, ich bin ja in Dortmunder Untertage noch geboren. Mit 10 Jahren habe ich das erste Mal Sonnenlicht gesehen. Ja, Arbeiterfamilie, Ratingen. Jahrgang, darf man das bei dir fragen?
Ja, 1959, also ich bin 61.
1959, da blühte alles schon so ein Stück auf. Ne? Da gab es auf einmal Arbeit und genug zu essen.
Genau.
Und der Arbeiter war gefragt.
Ja, der Arbeiter war gefragt, die Frauen wurden unterdrückt, so war das.
War das bei euch so? War die Mutter?
Ja, meine Mutter durfte nicht arbeiten. Also mein Vater meinte, das hat sie nicht nötig und dann ist sie nicht arbeiten gegangen.
Mhm.
Obwohl sie eigentlich wollte, ja. Mhm.
Genau, war bei mir in der Familie auch bei verschiedenen Themen. Man wollte nicht, dass die Frau arbeiten geht, das hat mit männlichen Stolz zu tun gehabt, ich ernähre uns schon.
Aber die hätten schon gedurft.
Sie hätten gedurft, ja.
Okay, aber es war gesellschaftlich nicht.
Nee, die Männer haben sich damit, glaube ich, geschmückt, dass sie ihre Frau nicht arbeiten muss.
Mhm. Dann warst du da schön behütet.
Ja, also ich war schon behütet, ja. Ich war ein Papakind, aber Papa war selten da. Also der hat viel gearbeitet, nicht, dass er irgendwo abgehauen ist. Er hat viel gearbeitet, ja.
Also Bergmann auch Tag und Nacht und Wochenende? Oder?
Nein, die Bergmann-Seite kommt eher von meinen Großeltern und der sonstigen Verwandtschaft. Mhm. Mein Vater war dann Vermessungstechniker.
Mhm. Ja. Wie geht es dann so weiter? Was fällt dir so ein?
Ja, wir sind dann umgezogen aus dieser mini-kleinen Wohnung, die ich sehr geliebt habe, weil alles eben so klein und geborgen war. Und dann sind wir in eine andere Wohnung gezogen, wo ich ein eigenes Zimmer hatte. Und das fand ich ganz schrecklich, weil alles groß war. Und meine Eltern fanden es natürlich toll, endlich mal Platz zu haben.
Und ein eigenes Zimmer.
Und ein eigenes Zimmer, genau. Mhm. Ja.
Freunde, Freundinnen, Schule.
Ja, erstmal bin ich in den Kindergarten gegangen. Das war dann noch in der alten Wohnung. Und in die Schule, klar, in die Grundschule bin ich gekommen. Ich hatte immer viele Freunde und Freundinnen. Mehr Freundinnen als Freunde, ja. Ich war immer im Pulk.
Mhm. Warst du gut in der Schule?
Nein.
Okay.
Das heißt, also ich hatte da keine Lust zu. Also ich habe immer nur das Pflichtprogramm erfüllt und später habe ich es ja dann auch abgebrochen.
Mal viel mit den Mädchen gemacht. Das blieb eine ganze Weile so und irgendwann die Jungs entdeckt oder wurden die Thema?
Ja, natürlich mit 10. Mit 10 Jahren habe ich mein Herz für wirklich immer verloren. Wir haben immer noch Kontakt miteinander und er respektiert, dass er der Märchenprinz ist für mich. Also geht damit sehr respektvoll um. Ist natürlich nie was geworden, aber das war der Traummann mit 10.
Mit 10. Und dann auch ganz schwer verliebt und ganz großes Herzklopfen.
Ja, und es gab eigentlich nur den einen.
Das war dann schon so langsam das Alter, wo der Schulwechsel anstand. Der war ja in Nordrhein-Westfalen nach dem 4. Schuljahr.
Genau. Ja, genau, so 10, ja.
Wie ging es dann weiter? Auf was für eine Schule bist du?
Ich bin auf eine Hauptschule gegangen, weil meine Eltern der Meinung waren, man muss sich mischen. Also ich war zwar traurig, wollte aufs Gymnasium, aber meine Eltern sind so alte Sozis. Und die meinten, wenn alle guten Schüler aufs Gymnasium gehen, dann gibt es keine mehr, die die weniger Guten auf der Hauptschule nach sich ziehen. Heute finde ich das gut, was sie gedacht haben. Damals habe ich ein bisschen drunter gelitten. Aber ich glaube auch, ich hätte das Gymnasium nicht geschafft.
So alte Sozis, so
Probezeit. Ja, mein Vater war Schatzmeister in der SPD. Ja, meine Mutter hat die Sommerfeste der SPD organisiert.
Ja, da zum Teil 60% und mehr hatten in den.
Genau, da war immer ordentlich was los.
Ja. Ganz anders als heute. Ja, was kommt dann so? Was wird spannend im Leben?
Was wird spannend? Also die erste Zeit in der Schule war nicht so spannend. Also spannend wurde es erst, als ich mit der Schule aufgehört habe. Ich habe mit 14 schon angefangen zu arbeiten in der Druckerei. Das ergab sich so, weil da die haben Schüler gesucht, die so die Hiwi-Arbeiten machen. Und das war dann meine Welt. Also in der Druckerei, so diese alte Heidelberger Maschinen und Geld verdienen. Ich hatte plötzlich Geld, weil meine Mutter hat mir kein Taschengeld gezahlt. Weil sie meinte, entweder ich führe Buch darüber oder ich kriege keins. Und mein Stolz hat gesagt, okay, da kriege ich keins. Dann nicht. Und dann hatte ich plötzlich Geld. Schon mit 14 habe ich Geld verdient. Mit 13 bin ich mit einer Freundin auf die Volkshochschule gegangen und habe einen Schreibmaschinenkurs gemacht. Und dieser Schreibmaschinenkurs, wir haben da eigentlich nur rumgealbert, wir haben den Kurs eigentlich nur gestört, aber ich habe Schreibmaschine gelernt und dieser Schreibmaschinenkurs hat mich praktisch das ganze Leben ernährt, weil ich habe keine Ausbildung gemacht.
Bis heute nicht.
Bis heute nicht.
Ja. Aber dann mit Druckerei, das hat sich so ein bisschen bestätigt.
Druckerei, das war mehr die Geldverdienerei und Maschinen. Also mich haben Maschinen eigentlich immer interessiert. Meine Mutter hat das unterdrückt. Alles, was mit Technik zu tun hat, ist nichts für Mädchen. Und sie hat mir auch früher Spielzeug, alles, was mit Technik zu tun hat, weggenommen. Und mein Vater war Techniker. Ich war wie mein Vater. Das wurde leider nicht gefördert.
Musstest du auch Fußball spielen?
Ich habe freiwillig Fußball gespielt. Mhm. Ja, ich war in so einer kirchlichen Mädchenmannschaft.
Okay. Kirchliche Mädchenmannschaft, damals Religion eine Rolle gespielt?
Ja, für mich hat es eine Rolle gespielt. Meine Eltern waren nicht gläubig. Mhm. Aber weil Ratingen so ein schwarzer Ort war, also CDU und katholisch, wollte ich dazugehören und habe mir gewünscht, dass ich zur Kommunion gehe. Eigentlich auch mehr, um ein schönes weißes Kleid zu tragen, muss ich dazu sagen. Aber auch, um dazuzugehören. Und mein Vater hat dann damals so ein Formular unterschrieben, dass er sich der katholischen Kirche zugehörig fühlt, obwohl er nicht in der Kirche ist. Das ging damals, geht heute nicht mehr, damit ich zur Kommunion gehen kann. Das schöne Kleid habe ich nicht bekommen. Meine Mutter war da sehr sachlich. Ich habe nur ein sachliches Kostüm bekommen. Meine Oma hat mir dann Blumenkränzchen geschickt. Und das war's dann. Ich bin zur Kommunion gegangen, aber mit 16 habe ich mich dann von der Kirche verabschiedet, weil es doch nicht meine Welt war.
Was war nicht deine Welt daran so?
Ich fand die Kirche frauenfeindlich. Also wir hatten auch einen frauenfeindlichen Pastor, mit dem konnte man nicht reden. Und dann war die Sache für mich gegessen. Ich war eigentlich auch nicht wirklich gläubig. Ich wollte nur irgendwo hingehören, zugehören. Was dann dazu führte, dass ich mich überall hinzugezogen fühlte. Weil es gab so mehrere Jugendclubs bei uns, die meistens kirchlich waren. Und ich bin überall hingegangen, wo was los war.
Man kam dran vorbei. Ne?
Genau.
Das meiste war entweder städtisch oder kirchlich. Ne?
Genau.
So, genau. Ja, stimmt. Gibt es natürlich in NRW auch nicht nur das Starkgesetze von der SPD, sondern es gibt auch CDU nicht wenig und auch nicht wenig katholisch. Druckerei hat dann irgendwann aufgehört? Oder
ja, Druckerei hat dann aufgehört und mit meinem Schreibmaschinenkurs bin ich dann bei der Commerzbank, also mit dem Können meines Schreibmaschinenkurses, bin ich dann bei der Commerzbank gelandet. Das heißt, vorher habe ich auch auf dem Rummel gearbeitet und habe Karussells zusammengeschraubt. Das kam daher, dass auf diesem Rummel da in Ratingen gab es einen Mann, der sah aus wie Elvis Presley in Blond, den fand ich toll. Und dann habe ich gesagt, ich interessiere mich für die Karussells und so kam es, dass ich Karussells mitschrauben durfte. Und dem bin ich dann auch bis weit gefolgt, bis in den Mont Blanc, in so einem Wohnwagen. Und dann habe ich gemerkt, ach nee, jetzt doch keine Lust mehr, da bin ich wieder zurück.
Haben sich deine Eltern ganz toll gefreut, also mit 16?
Da waren sie ziemlich sauer.
Mit
dem Rummel weg bist. Ja, die waren sauer und das Zurückkommen war auch nicht so einfach. Ich hatte nämlich kein Geld und meine Eltern mussten mir helfen, zurückzukommen. Ja.
Damals noch ohne Western Union und alles und...
Ja, ja. Das ging aber, dass man am Bahnhof eine Fahrkarte kaufen, also das ging irgendwie telefonisch, dass man eine Fahrkarte kaufen kann. Also ich bin von Mont Blanc bis in die Schweiz bin ich noch gekommen. Und dann ging das irgendwie, haben die das gemanagt für mich. Dann war ich zu Hause. Peinliche Nummer. Aber
okay. Hat geklappt. Wie ging es weiter?
Ja, dann bin ich bei der Commerzbank gelandet, weil da konnte man als Fernschreiberin arbeiten. Also Fernschreiber kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr. Das sind diese riesengroßen Geräte, mit denen man schriftlich kommunizieren kann, wie im Telefon. Also man kann auch jemanden anklingeln und es muss immer alles ganz schnell gehen. Die Antworten, die wurden per Rohrpost, wurden dann die Ausdrucke zu den Sachbearbeitern geschickt und dann kam eine Antwort zurück und dann musste das ganz schnell getippt werden.
Mhm.
Ja, das war so meine Zeit.
Das heißt, motorisch bist du ganz gut begabt. Das heißt,
genau, ich war sehr schnell, deswegen haben die mich genommen. Mhm. Ja.
Mhm. Wie viele Anschläge?
Das war 240 Minute. 260. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder sogar 300. Ich war schnell.
War ich weit von entfernt. Das ist echt sehr schnell.
Ja.
Kommen wir auch später noch zu, du bist eine gute Motorikerin, ne? Und deine Liebe zu großen Maschinen und so, ist sie geblieben?
Ja, die ist geblieben. Mhm. So Industrieanlagen und sowas, das interessiert mich immer noch. Obwohl ich nichts mehr damit gemacht habe. Mhm.
Also, ja. Also mit Bagger fahren könnte man dich auch.
Faszinieren, ja. Ja.
Leider und Gott sei Dank für einen neuen Wohnraum, viele Kräne gerade in der Kalkungerstraße, da guckst du dann auch so einmal kurz fasziniert hin.
Ja, manchmal finde ich das sehr interessant und ich bewundere die, die da oben dann hocken, ohne Höhenangst zu haben.
Das ist eine kleine Höhenangst?
Ja, Höhenangst wäre eine Hürde, ja. Mhm. Für Kran schon, ja. Also für so einen großen.
Gut, junges Mädchen auf dem Weg zur Frau.
Mhm. Ich habe mit 18 geheiratet, heimlich. Was für meinen Vater eine peinliche Nummer war, weil der hat ja bei der Stadtverwaltung gearbeitet. Und wir haben einen ganz normalen Aufgebot bestellt und seine Kollegen haben dann gesagt, na, deine Tochter heiratet, und er wusste nichts davon. Der Grund, warum ich geheiratet habe, war, dass Gottfried, mein Mann damals, zur Bundeswehr musste, konnte, wollte. Und man hat dann Trennungsgeld bekommen, wenn man verheiratet ist. Und das war der Grund, warum wir geheiratet haben. Also wir waren gar nicht zusammen, es war der Freund von einer Freund, der Bruder von einer Freundin von mir. Und der hat mich einmal gefragt, Ping, willst du mich heiraten? Und gesagt, ja. Und dann haben wir das gemacht. Das Blöde war nur, ich bin dann nach Berlin gegangen. Also ein paar Wochen später praktisch. Und da galten andere Gesetze. Das heißt, wir haben kein Trennungsgeld bekommen. Es war alles
bei
umsonst.
Berlin lag ja damals sozusagen in feines Land. Da war die DDR dazwischen.
Genau.
So durfte ich mich mal vor der Bundeswehr drücken, indem ich mich hier gemeldet habe, und dann durften die mir hier keine Wehrunterlagen schicken. Aber was waren dann die Gründe so? Warum wolltest du nach Berlin?
Ich hatte davon gehört. Ich fand Berlin ganz cool und ich bin ganz naiv nach Berlin gefahren mit einer Reisetasche. Ganz wenig Geld.
So ganz Ende der 70er, ne?
Es war 1977, und Bahnhof Zoo, und da gab es eine Zimmervermittlung, und dann bin ich in diese Zimmervermittlung und gesagt, ich möchte ein Zimmer. Und dann hat die erstmal gefragt, bist du ausgebüxt? Und so, nein, ich bin verheiratet. Und so. Und dann hat sie mich nach den Preisvorstellungen gefragt, die ich hatte, und die waren natürlich sehr niedrig, und dann hat sie gesagt, ich soll abends nochmal wiederkommen. Und dann bin ich abends wieder zu ihr gekommen und dann durfte ich bei ihr wohnen. Ich durfte ihren Haushalt machen. Also ich hatte riesiges Glück gehabt. Ich hätte hier so unter die Räder kommen können. Dann habe ich ihr ein bisschen Haushalt gemacht. Und dann ging es auch ganz schnell, dass ich Arbeit hatte und kurze Zeit später auch eine Wohnung.
Und die Arbeit hat mit irgendwelchen Maschinen zu tun?
Nein, ich habe nur eine einzige Bewerbung geschrieben. Und zwar habe ich mich auf eine Sekretärinnenstelle in irgendeiner Kinderklinik beworben. Und ich habe 5 Vorstellungen, Bewerbungsgespräche, Einladungen zu Bewerbungsgesprächen daraufhin bekommen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. So wurden Arbeitskräfte gesucht. Und ich habe mir dann die Lungenklinik in Havelhöhe ausgesucht, weil das da wunderschön ist, da oben in Klado. Und hatte da auch wirklich 5 gute Berufsjahre.
Den Haushalt hast du wo gemacht? Welche Ecke war das?
Ich habe in Moabit gewohnt, in der Stephanstraße.
Trotzdem so richtig Stadt und so richtig schön grün und Havel.
Genau, der Arbeitsweg war immer sehr lang. Ich weiß nicht, ich kann ja noch mal kurz, weil in diese Zeit fällt so der Super-GAU in meinem Leben. Es gab einen Super-GAU, da war ich 19, habe aber da schon gearbeitet, was mein Glück war irgendwo auch. Ich hatte einen schweren Unfall und starke Verbrennungen erlitten. Und dadurch, dass ich selber im Krankenhaus gearbeitet hatte, hatte ich einen Chef, der natürlich alles für mich getan hat, damit ich wieder auf die Beine komme. Und ich konnte da weiter arbeiten und war da so ein bisschen geborgen in meinem in meinem Monster-Dasein, was ich plötzlich geführt habe.
Okay, das heißt, du hast schwere Bandverletzungen. Sollen wir das Thema beenden oder willst du da noch was?
Ja, ich wollte es nur sagen, weil es ein wichtiger Punkt ist in meinem Leben. Und so mich auch immer so mit Havelhöhe verbindet. Ich habe dann irgendwann gedacht, da oben in Havelhöhe und das wäre ein bisschen zu einfach, der Weg. Also irgendwann wäre ich Chefsekretärin geworden, hätte da eine Dienstwohnung bekommen und mein Leben wäre grau und fahl weitergelaufen. Und das wollte ich aber nicht, weil ich wollte richtig leben. Und habe dann da aufgehört in Havelhöhe. Und habe dann bei einer Zeitarbeitsfirma als alles Mögliche gearbeitet und habe dann den Vater meiner Kinder kennengelernt. Mhm. Und mit 22 Wiebke bekommen, meine Tochter.
Mhm. Warst du dann noch verheiratet?
Nein, da war ich schon geschieden. Also, beziehungsweise es ist so eine Annullierungsscheidung gewesen. Es war ohne einen Versorgungsausgleich, das kommt also einer Annullierung gleich. Ich habe ein Scheidungsurteil. Also so ein Zwischending. Mhm. Das ging damals noch, ein halbes Jahr später wäre das nicht mehr gegangen.
Ja. War irgendwie auch lang. Wolltest du, Olli?
Ich wollte jetzt ganz, wolltest du dazu noch?
Ja, genau. War der ein bisschen zu ruhig, brav da draußen, Chefsekretärin werden?
Ja.
Da hast du noch den Haushalt auch gemacht für die Dame von der Zimmerfamilie?
Da hatte ich schon eine Einigung. Da habe ich ja in Urbit, dann später bin ich nach Neukölln gezogen, in die Wartestraße, und in der Wartestraße ist mein Leben dann nochmal aufgeblüht. Hat wieder neu begonnen.
Auch so ein Arbeiterbezirk damals eher, ne? So Kreuzberg mehr,
genau,
so
mit Außenklo Intellektuelle
und so wie Moabit hat auch ein bisschen alternative Szene, Neukölln auch, aber eher so, wo du auch herkommst, so Arbeiter gehen, ne? Genau.
Ich habe mich da auch wohl gefühlt.
Kanntest ja von klein auf und ja.
Wie war denn Berlin damals? Also mich interessieren nur mal diese, weiß ich nicht, ich komme ja aus Ost-Berlin, also aus der DDR. Und also ich kenne so dieses Kreuzberg der 80er und so, das kenne ich aus diesen B-Movie-Filmen.
Ja.
Eigentlich.
Also ich habe es genossen, ich kenne noch sehr, also ich bin früher gerne in leerstehenden Häusern, habe ich mich aufgehalten oder bin auf die Dächer gekrochen, das ging damals alles noch. Und das war für mich so ein Stück Freiheit, mir vorzustellen, wie die Menschen da im Krieg waren und da gelebt haben und so. Das konnte man alles noch sehr nachvollziehen, weil es gab viele Lücken, es war offen, gab viele Partys in solchen Häusern, es gab viele Konzerte. Man ist halt überall hingegangen, wo irgendwie was los war.
Schönes Konzert noch in Erinnerung?
Also was ein ganz tolles Konzert war, war von Nico. Das war ein ganz kleines Konzert, wo die an ihrer indischen Orgel gespielt hat. Das war im Café Einstein gewesen. Und das ist einer meiner Highlights, was Konzerte betrifft.
Glaube ich.
Gehen wir also die noch gesehen an, so ganz kurz, deine Lieblingsmusik, so ein bisschen Kind, Jugend, junge Frau bisher da in dem Alter.
Ich war da nicht so festgelegt. Also natürlich Rockmusik, Queen, Wire Heap, habe ich gern gehört. Und Deep Purple.
Auch Velvet Underground.
Auch Velvet Underground, natürlich. Also mir kommt es immer darauf an, dass Musik gut ist. Der Stil ist eigentlich gar nicht so wichtig.
Gibt aus vielen Genres gute Sachen, so in dem Sinne.
Finde ich ja schon.
Ist ja breit aufgestellt. So. Anfang, Mitte 20 und auf einmal verändert sich das Leben riesig dadurch, dass man da was im Bauch merkt.
Und genau, ich habe mich dann selbstständig gemacht, habe ein Schreibbüro eröffnet, weil mit Kind war es alles ein bisschen schwierig. Es gab ja noch keine Erziehungsjahre, wie es das heute gibt. Ich musste ja irgendwie Geld verdienen, hatte dem Vater auch freigestellt, ob er mit uns lebt oder nicht. Er war so ein bisschen beleidigt. Er wollte natürlich mit uns leben. Aber weil wir natürlich noch so jung waren, habe ich das offen gelassen und gesagt, ich mache das auch alleine. Und nein, er blieb dann und dann kam auch gleich das zweite Kind.
Die Liebke und dann kam...
Dann kam der Yannick.
Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Was ist denn ein Schreibbüro?
Damals gab es noch keine Computer. Und Studenten und andere Leute, die irgendwie was getippt haben wollten, die haben das an ein Schreibbüro gegeben.
Also der Copyshop eigentlich. Ich brauche was ausgedruckt und gebe dir das und du schreibst mir das ab.
Genau, nicht unbedingt nur abschreiben. Dazu sagen, dass der Vater meiner Kinder, also Axel, war Ghostwriter und deswegen haben wir uns so sehr gut ergänzt. Und er hat eben für andere die Diplomarbeiten geschrieben oder Abschlussarbeiten und ich habe sie getippt. Also ich bin immer zu den Unis an die schwarzen Bretter und da standen immer, ich suche jemanden, der tippt. Und dann habe ich mir die Zettel abgenommen und mir die Aufträge abgegrast. Mhm. Auch das kann man sich wahrscheinlich heute nicht mehr vorstellen.
Auch einen Job, den es nicht mehr gibt.
Ich stelle mir so ein bisschen vor, ich gebe dir entweder handschriftliche Sachen oder ich habe auch auf Band
diktiert,
oder auch diktiert.
Ja.
Und Hauptpublikum, das so eher Unis Studenten. Oder auch Firmen, die sagen, wir brauchen...
Das meiste kam von der Uni. Es gibt Studenten damals, die haben noch zwar, die waren noch eingeschrieben, hatten aber ihren Abschluss noch nicht gemacht und Axel hat denen praktisch den Abschluss geschrieben und die waren schon längst irgendwo berufstätig. Ja, die hatten schon super, waren schon auf dem Weg zur Karriere, aber denen fehlte eben noch der Abschluss. Und das haben wir dann gemeinsam für die Leute gemacht, wenn sie ordentlich bezahlt haben. Und das haben sie.
Gut, also die kleine Familie war dann auch halbwegs ernährt.
Ja, die kleine Familie war ernährt. Ich dachte dann, es wäre ganz nett, mal wieder Berufsleben zu haben. Und als Yannick ungefähr ein halbes Jahr alt war, habe ich dann beim Tagesspiegel angefangen. Als Texterfasserin hieß das damals, gibt es heute auch nicht mehr. Die Spätschicht samstags, 8 Stunden, das war mein Einstieg wieder in angestellte Arbeit, weil das mit dem Schreibbüro, das war ganz schön anstrengend, so mit den Aufträgen und mit den Kindern. Und beim Tagesspiegel ging es dann, nahm es seinen Lauf. Irgendwann habe ich eine halbe Stelle gehabt, immer die Spätschichten. Mein Schreibbüro hatte ich dann aufgegeben, weil Axel das dann auch nicht mehr mitmachen wollte. Der hatte inzwischen andere Interessen. Dann hatte ich manchmal 3 Jobs zur gleichen Zeit. Ich habe dann noch bei der Danske Spritfabrika in der Schnapsfabrik morgens gearbeitet. Mittags war ich beim Oberbaum Verlag und habe Kunstlexikas getippt. Und abends habe ich dann die Spätschicht beim Tagesspiegel gemacht. Das ging auch nur, weil Axel sich um die Kinder gekümmert hat. Also ich bin dann so die Familienernährerin geworden und er hat das mit den Kindern gemacht. War natürlich auf dem Spielplatz immer der Hahn im Korb bei den Frauen. Und ich hörte dann immer, du hast einen tollen Mann, der kümmert sich um die Kinder. Und ja.
Das volle Gegenteil zu deinem Elternhaus, ne?
Ja, ganz anders. Ja. Nicht zu vergleichen.
Und sind die Papa- oder Mama-Kinder geworden? Du bist ja ein Papakind.
Ja, ich bin Papakind. Ganz schwer zu sagen. Das hat sich, glaube ich, die Waage gehalten. Ich kann es nicht sagen. Mhm. Papakind oder Mama-Kind. Mhm. Wir waren aber auch andere Eltern, als unsere Eltern waren.
Mitte der 80er ist eh eine ganz andere Welt als Anfang der 60er und so.
Ja.
Bisschen verrücktes Berlin, sprach auch von leeren Häusern, wo auch Partys waren, jetzt ein bisschen so vor der Kinderzeit oder ging es auch noch, als die Kinder auf der Welt waren?
Ja, wir haben die Kinder mal mitgenommen.
Zu jeder Party?
Zu vielen Partys. Hm? Also wir waren berühmt, berüchtigt dafür, dass unsere Kinder unter irgendwelchen Tischen und Stühlen eingeschlafen sind und die Kinder erzählen es auch heute noch und die fanden es aber gut. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die armen, vernachlässigten Kinder waren. Wir haben sie halt mitgenommen und viele haben das gemacht. Also ich glaube, heute wird das nicht mehr so gemacht. Ich muss sagen, später habe ich halt nochmal ein Kind, nach 12 Jahren nochmal ein Kind bekommen und da war ich eine Clique. Bei dem dritten Kind war ich dann eine Clique, da habe ich das dann auch nicht mehr so gemacht.
Mhm. Aber war ja auch so ein bisschen die Zeit, also, ne, wo
man... Ja, man hat nichts ausgelassen. Mhm. Also ich meine, wir waren ja auch noch sehr jung, ne?
Klingt aber schon noch so ein bisschen alternativer Szene, wo man die Kinder überall hin mitnimmt. Oder...
Also ich habe Axel auch in einem alternativen Projekt kennengelernt. Das hieß damals Ökodorf, war in der Kurfürstenstraße. Und man war eben ziemlich grün. Also die Grünen waren ja gerade neu. Und das war alles sehr faszinierend und anders. Und da hat man sich eben in solchen Zentren rumgetrieben. Mhm. Und gesprochen miteinander.
so eine Idee entstanden, dass so grüne Ökobewegung oder so irgendwas Wichtiges auch verkörpern? Was hat dich da angesprochen?
Na, erstmal, dass es ein Alternativ war, dass sie einfach anders waren. Also wir hatten andere Vorstellungen vom Leben. Ich habe nicht immer alles verstanden, fand es aber trotzdem. Also ich war so ein Petra Kelly-Fan und die natürlich große Visionen hatte und ich fand es nur einfach toll. Ich hätte niemals da bei so einer Bewegung wirklich dabei sein können, aber ich fand es faszinierend und unterstützenswert. Mhm. Und weil ich es unterstützenswert fand, war ich dabei bei solchen Veranstaltungen.
Also nicht aus einer ganz...
Nicht, weil ich selber Aktivist werden wollte.
Tod, Atombomben, Umweltzerstörung, sondern eher, dass es ein bisschen gereizt hat, interessant war und die Ziele, die auch nicht widersprochen haben. Mhm. Mhm. Mitte der 80er rum sind wir, ne?
Mitte der 80er.
Die Mauer steht noch.
Ja.
Bis 89.
Da habe ich dann, bin ich vom Tagesspiegel zur City rüber. Und bei diesem Stadtmagazin City und bin da dann praktisch 25 Jahre lang geblieben. Also das war auch schön. Also das war wirklich eine ganz tolle Zeit. Ganz verrückt. Viele blödsinnige Sachen gemacht. Viel Reisen. Also wir sind mit der City auch viel weggefahren. Und Betriebsausflüge, was man woanders gar nicht so kennt. Und wir waren so eine eingefleischte Gemeinde und Familie. Und haben viel Party gemacht, aber auch viel gearbeitet, muss ich sagen. Wir haben wirklich viel gearbeitet. Mhm. Das Heft musste ja immer rauskommen.
Mit deinen 250, 300 Anschlägen.
Genau, ich habe da als Fotosetzerin habe ich da begonnen und später war ich dann Programmredakteurin.
Als Fotosetzerin, da fängt aber auch schon so die Digitalisierung an.
Genau, das war an den Linotronics haben wir gearbeitet. Das war noch, die Bildschirme waren noch schwarz mit grüner Schrift, die immer so, man musste endlose Befehle, Setzbefehle eingeben, um eben die Schriften zu ändern oder bestimmte, Kreuzworträtsel zu setzen oder wie auch immer. Das war immer sehr abstraktes Denken, was man ein bisschen haben musste.
Also reingefuchst oder gelernt?
Reingefuchst, oder? Ja. Mhm. Es war auch so, dass man die Arbeit, dieses Einarbeiten wurde nicht bezahlt. Die haben gesagt, bei der CD, wenn du hier arbeiten willst, dann musst du eben gucken, wie du das lernst. Und hatte aber hilfsbereite Kollegen, die es mir gezeigt haben. Und dann war ich da aber auch ganz schnell drin. Also, das war noch in der Schlüterstraße, also am Kudamm. Mhm. Und dann fiel die Mauer. Und das habe ich direkt am Kudamm dann miterleben können. Wir sind dann von der City raus, es kam dann diese Nachricht, keiner konnte es glauben und dann haben wir Trabi geklopft auf den Kudamm.
Das heißt, so ein Stück überrascht hat sich schon oder hat sich das länger für dich angebahnt?
Nee, das war Überraschung.
Die bleibt ewig bestehen.
Da hat man sich nicht solche Gedanken gemacht, also ob die nun stehen bleibt oder nicht. Es war so, dass ich bei der City eine Aufgabe hatte, es gab zwei Seiten im Heft, die hießen Dispatcher und das war das Ostprogramm. Das war damals Hartmut Krug, der ist heute Theaterkritiker, der ist dann immer in den Osten rübergefahren, zum Deutschen Theater, zur Staatsoper, Konzerthaus und so und hat die ganzen Programme eingesammelt. Und ich habe das dann in die City gebracht. Und nach dem Mauerfall war ich sofort Spezialist für Ostprogramm. Also für mich war der Mauerfall sozusagen ein Segen. Alle haben mich gefragt, weißt du, und wie und wo und was. Und ich wusste, dadurch, dass ich es ja gemacht hatte.
Ach, also auch so ein Talent entdeckt zum selber formulieren, selber schreiben.
Ich habe wenig selber geschrieben, höchstens mal Bildunterschriften. Meine Aufgabe war eher, ein ausgewogenes Programm ins Heft zu bringen. Also es war alles erlaubt, bis auf Sektenveranstaltungen und Rechteveranstaltungen natürlich. Und ich habe mein Herz immer so, in mein Herz kleine Veranstalter, kleine Konzerte und immer alles, was klein war, habe ich versucht, mit mehr Worten zu bedenken in den Programmhinweisen.
Und kommt dann schon bald, dass du deine heutige Heimat Alt-Treptow entdeckst, oder?
Das ist ein langer Weg. Also wir sind in den 80er Jahren dann zusammengezogen nach Kreuzberg in die Wiener Straße. Und da sind die Kinder dann groß geworden sozusagen. Dann, als ich 35 war, habe ich dann eben nochmal Robert bekommen. Und Axel wollte aber kein drittes Kind. Und ich wollte aber nochmal Mutter werden. Und das war dann so unsere Trennung auch. Also keine, nicht im Streit oder so, sondern es waren einfach, die Interessen waren verschieden. Und dann haben wir uns getrennt und ich bin dann wieder nach Köln gezogen, in die Elsenstraße. Axel ist in die Kufelstraße gezogen. Und die Kinder waren bei mir. Robby war, also Robert war immer eine Woche bei Axel, eine Woche bei mir. Was auch okay war, wir haben ihm immer angeboten, er kann sich entscheiden, wo er leben möchte. Aber er wollte nicht, er fand das toll, eine Woche da, eine Woche da. Hat versucht, uns immer auch so ein bisschen gegeneinander auszuspielen.
Klar, muss man auch ein bisschen tricksen, ne?
Und dann war es eigentlich das Schulproblem. Also ich wollte, dass er auf die Boucher-Grundschule kommt. Also wir waren ja in der Elsenstraße schon und es gehörte aber zu Neukölln. Und dann habe ich mir die Wohnung hier in der Kiefertstraße gesucht. Das war dann...
Wie kamst du auf die Boucher-Grundschule?
Die wurde mir empfohlen. Ich hatte eine Freundin, deren Sohn dahin gegangen ist und das war so ein Überflieger und es war alles ganz toll an der Schule. Letztendlich war da gar nichts toll und wir haben ihn dann da runtergenommen auch und haben die Freie Schule Kreuzberg mitgegründet und da ist er dann dahin gegangen.
Spannend. Und hier seid ihr eigentlich hingekommen, dann, wo der Wohnungsmarkt sehr gut war.
Ja.
Ja, also konntest dir übertrieben gesagt fast eine Wohnung aussuchen, standen viele Wohnungen leer, allerdings auch in sehr unterschiedlichen Zustand.
Ja, ne? Ja, ich fand es jetzt auch nicht so günstig. Also meine Wohnung, die ich jetzt habe, war damals schon ziemlich teuer, aber das ging, ich habe ja gearbeitet.
Gearbeitet, drei Kinder zu Hause? Davon aber jetzt dann auch schon zwei größer.
Zwei größer, also in die Elsenstraße bin ich gezogen, als die beiden Größeren in der Pubertät waren, was so ein bisschen eine Belastung war. Ein kleines Kind zwar in der Pubertät, dann alleine und letztendlich hat es geklappt irgendwie. Sie sind alle drei gelungen.
Sind alle drei gelungen. Das ist schön zu hören.
Das war jetzt Mitte der 90er oder so.
Ja genau, 94 ist Robert geboren.
Dann hier rüber... Drei Vierzimmerwohnung, denke ich, so mit drei Kindern.
War eine Vierzimmerwohnung, wobei eins ein Durchgangszimmer war, es war dann meins. Aber die Kinder hatten alle ihr eigenes Reich.
Und fühlten sich hier wohl? Oder wie fanden sie halt trägt?
Nein, in der Elsenstraße war es für uns nicht so toll. Wir haben da in diesem Sozialbau gewohnt, da in der Elsenstraße 46. Und da war eigentlich immer was los, immer irgendwelche Schießereien, Polizei. Meine Tochter ist dann auch mal übel überfallen worden. Und es war auch so, dass die meisten Leute da mit uns als Deutsche nichts zu tun haben wollten. Und als ich dann Robby mal zu den Nachbarn runtergeschickt habe, weil die zusammen in der Vorschule waren, die beiden Jungs, habe ich gesagt, geh doch mal runter, frag doch mal mit, ob ihr nicht zusammen spielen wollt. Und die haben Robby dann aber rausgeschmissen. Und da war für mich der Punkt, dass ich da nicht mehr leben wollte. Also wir haben immer wieder versucht, nett zu sein im Kontakt, aber das wollten die nicht. Und es war immer Randale da im Hof, es wurde alles kaputt gemacht. Und das war dann eben auch ein Grund, da wegzuziehen. Die Wohnung hätte ich gerne mitgenommen, aber ansonsten war ich dann froh, dass ich da weg war.
In ein was für Alt-Treptow bist du dann angekommen?
Genau, in Alt-Treptow, ja, hier war es hübsch gemütlich. Ich bin jetzt gerade bei dem Zeitstrahl. Wir sind noch bei den 90er Jahren.
Genau,
90er Jahre war ich eigentlich nur mit Familienleben und Arbeit beschäftigt. Also ich hatte Glück, dass ich bei der City gearbeitet habe, sonst hätte ich von Kultur praktisch gar nichts mehr mitgekriegt. Aber dadurch, dass ich ja immer am Puls der Stadt war durch meine Arbeit, bin ich nicht so ganz rausgekommen aus der Kultur.
Zur Erinnerung noch, wie war das hier so? Die Wagenburg gab es schon, ne?
Ja.
Da, wo die LPG war, war noch Netto drin,
genau,
noch nicht
Netto.
So.
Ja. Also ich habe auch gar nicht so viele Erinnerungen, muss ich sagen. Ich kann mich jetzt an nichts Besonderes...
Hast du den Trägerrat genutzt, den Görli?
Ja, den Görli. Also dadurch, dass ich ja vorher schon in der Wiener Straße gewohnt hatte, kann ich den Görli in- und auswendig. Wir kennen den noch, als er noch nicht Park war, noch als der Pisttunnel da war. Und haben diese Entwicklung mitbekommen. Und als ich da mal spazieren gegangen bin, habe ich immer gedacht, ach, in der Kiefertstraße würde ich gerne irgendwann mal wohnen. Und das ist ja dann auch wahr geworden, weil ich das schön fand.
Blick auf den Bahndamm, der Gott sei Dank keiner mehr ist, sondern schön ruhig zum Spazieren gehen.
Ja, obwohl ich fand, das ist meine Industrieader wieder. Ich fand es eigentlich als Güterbahnhof, fand ich es doch interessanter, als wie es jetzt ist.
Mhm. Hast du noch Schienen oben auf dem Damm erlebt?
Ja, ich habe noch die Schienen erlebt. Und wir hatten ich kann ja so eine kleine Anekdote erzählen.
Gerne, immer.
In der Wiener Straße hatten wir noch Ofenheizung. Und auf dem Güterbahnhof gab es Waggons, die anscheinend Kohle geladen hatten, und dann fielen da wohl mal Kohlen runter, und dann dachten wir, prima, und haben die alle eingesammelt für unseren Ofen, haben das in den Ofen gekippt, angezündet, und irgendwie ging der nicht richtig an. Oh Wunder, es war Teer gewesen. Es sah aus wie so Kohle, wie so Eierkohlen, aber es war Teer gewesen, und damit war unser Ofen praktisch für immer verdorben. Also der Teer tropfte dann daraus. Mhm. Und naja, so viel zu dem Güterbahnhof. Für die Kinder war es ein Paradies da. Ja, also der Görli, da entstand gerade der Kinderbauernhof. Also noch ganz klein, mit einem Esel und ein paar Hühnern und ein paar Kaninchen. Und wir haben aber direkt gegenüber gewohnt. Und für die Kinder war es toll. Da gab es die Sandberge und noch so ein paar alte Ruinen, die da auf dem Görli standen. Für uns war es schön. Ne? Ja, da gab es auch noch einen Kohlenhändler in der Görlitzer Straße.
War vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, da hängt an dem Zaun vom Kinderbauernhof und vom Sportplatz so Inselbier. Fotos von früher, so ganz viele. Ich weiß nicht, ob die noch da hängen, aber das war ja total spannend.
Ja, aktuell leider nicht mehr, aber wie das auch entstanden ist, durch viele Bemühen von engagierten Bürgern,
ja,
die
vor allen Dingen der
Wohnfläche haben wollten. Ja. Ne? Dann so ganz langsam das so sich entwickelt hat, dass man heute einen tollen Park hingekriegt hat. Also ein Problemchen auch.
Ja. Also ich kenne auch noch die Musiker, also die Musik im Pisttunnel, weil da irgendwie so die Akustik ganz gut war. Haben da oft Musiker geprobt und gespielt, und das war immer ganz schön. Ansonsten war er gruselig. Also nachts da durchzugehen war schon ziemlich gruselig.
Der Pisttunnel.
Das ist,
wo die Kuhle jetzt ist.
Da war früher ein Tunnel gewesen.
Mit dem man, als der Bahnhof noch im Betrieb war, sozusagen in den Bahnhof kam und den Bahnhof unterqueren.
Nee, man kam ja unterqueren. Also in den Bahnhof kam man nicht dadurch, sondern er hat einfach nur den Bahnhof unterquert.
Genau. Damit man überhaupt da durchkam.
Ja, und ansonsten hatte man dann eben so einen Blick in den Osten, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gab mal ein Bruce Springsteen-Konzert im Osten oder Pink Floyd, und das konnte man dann auf unserer Seite auch hören. Der Seite.
Ja. Wiebke, ne? Wiebke und
Jannik,
die Großen, sind jetzt schon junge Erwachsene.
Ja, die sind jetzt 38 und 37.
Da in der Zeit. Robert wird auch größer und größer, Robin.
Ja,
ne?
Bis 27.
Und dann kommt die Mama auf neue Ideen, oder was passiert dann so nach den...
Genau, die City wurde verkauft und damit wurde es ungemütlich da. Diese neuen Manager hatten komische Pläne und haben das Werk leider zerstört. Jetzt gibt es sie ja auch nicht mehr. Das ist das Resultat davon. Ich habe das sehr früh kommen sehen, dass es so wird, weil es konnte nicht klappen, was die sich vorgestellt haben. Und habe überlegt, was kannst du machen? Und ich wollte diesen Druck auch nicht bis zur Rente aushalten. Also es ging nur noch um Geld, es ging nur noch ums Geschäft. Die Programmredaktion war inzwischen outgesourced worden. Die Firma, wo ich dann war, hieß Cinemarketing. Die hat für verschiedene Zeitungen gearbeitet. Und Man musste auf Anzeigenkunden Rücksicht nehmen, es durfte keiner verärgert werden. Der Witz war raus aus allem. Es war nur noch harte, geldbringende Arbeit. Und das wollte ich nicht mehr mitmachen. Von freier Redaktion konnte keine Rede mehr sein. Und dann habe ich ein Buch gelesen, Die Kunst, seine Berufung zu finden. Und da stand ein wichtiger Satz drin, das, was man als Kind am liebsten gemacht hat, ganz früh schon, das kann man bis zum Lebensende tun. Das habe ich gemacht. Ich habe gerne gefriemelt mit kleinen Sachen, mit Glasperlen gesammelt. Und dann dachte ich, ja, das könnte was sein. Und dann habe ich Urlaub auf Jüst gemacht, auch um zu denken. Und am Strand von Jüst habe ich in den Algen eine Glasperlenkette gefunden. Erstes Zeichen. Zweites Zeichen, eine Kollegin hat mir eine Glasperlensammlung vermacht, die ich eigentlich an die Kinder, also nicht meine, aber an Kinder, die ich kannte, verschenken sollte. Und ich habe gemerkt, ich möchte die nicht verschenken, ich möchte die behalten, ich möchte damit was machen. Das war dann diese drei Faktoren waren der Anstoß, dass ich mich selbstständig machen will nochmal und was Neues beginne. Und dann stand dieser Laden hier leer.
Jetzt in 10 Jahren, weiß es noch?
2007. Oder eher 2008 habe ich eröffnet, aber ich glaube 2007 habe ich mich dann schon richtig gekümmert. Und sollte hier eigentlich eine Eisfabrik rein in den Laden. Und ich habe dann aber gegen die Eisfabrik gewonnen und habe dann Pink's Art eröffnet. Habe aber immer noch bei Cinemarketing gearbeitet, habe dann erstmal nur samstags aufgehabt. Dann hat mich mein Sohn Yannick sehr unterstützt, der hat dann freitags geöffnet. Dann hatte ich von Freitag und Samstag geöffnet. Dann konnten wir irgendwann Mittwoch bis Samstag öffnen. Und dann habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt, habe meinen Job hingeschmissen und nur noch das hier gemacht.
Wegen dir haben wir hier keinen Eisladen.
Ja, nein, ich weiß, es war immer die Rede von Eisfabrik. Ich weiß nicht, ob es ein Eisladen wahrscheinlich wäre, ist ein Eisladen geworden.
Bleiben wir bei Eisfabrik und dann. Ja. Es hat ja dann auch eine Eisdiele gegeben, also nicht schlimm, dass du das hier übernehmen kannst. Ja, wir sitzen jetzt hier auch ganz toller Schmuck, ganz individuelle Sachen, aber alles hat so ein bisschen angefangen, dass es ein Glasperlenspiel war mit Glasperlen. Oder genau. Ist es bis heute auch eine Grundidee dabei oder was?
Na, inzwischen mache ich Schmuck aus allem, aus Spielzeug. Aus verschiedenen Metallen, aus allem, was mir irgendwie über den Weg läuft. Alles, was Spaß macht. Ich lasse mich immer vom Spaß treiben und habe eine Idee und denke dann, es muss doch irgendwie gehen. Und wenn es dann geht und funktioniert, freue ich mich. Und wenn nicht, dann landet es halt in irgendeiner Ecke.
So. Du bist ja auch beim Baumscheibenfest immer aktiv, ne?
Ja, diesmal nicht, ja, wegen Corona und wegen Ladenschlusszeiten.
Meine Kinder ansonsten haben schon, ja, laut protestiert. Warum die nicht mehr basteln dürfen?
Ja, wobei das habe ich schon letztes Jahr nicht mehr gemacht, weil es einfach immer zu voll war. Also das war zu hektisch an diesem Perlenbastelstand bei mir. Es waren immer Plätze für 6 Kinder und es waren mindestens 12 immer. Und dann haben die sich gegenseitig behindert. Und ich habe das ja immer für einen guten Zweck gemacht, für Schools in Ambikapur. Und das haben die meistens gar nicht geschnallt und haben dann auch nicht gespendet, was mich geärgert hat. Aber es war ja nicht für mich, sondern es sollte eben für den Verein sein. Und dann habe ich das nicht mehr gemacht und habe dann für Schools in eben lieber Essen verkauft. Das war dann handfester.
Für wen? Also für wen?
Schools in Ambikapur ist ein Schulprojekt in Bangladesch, was ich hier mit Zosch und Guido von der Wagenburg, Guido wohnt auf dem Kabowazi-Gelände und noch ein paar anderen Leuten hier im Kiez, die haben das ins Leben gerufen und ich bin irgendwann dazugekommen, weil ich die Idee toll fand, für Kinder in Bangladesch erstens Nachhilfe zu geben, also für die, vom Elternhaus nicht so gefördert werden können. Und es gibt ein Nähprojekt und ein Musik- und Tanzprojekt. Also wir haben selber eine Musikschule da gebaut, weil mit Musik kommt man in Bangladesch eigentlich ganz gut weiter. Und unsere Tanzmädels, die haben da auch schon mal einen Wettbewerb gewonnen. Und das unterstützen wir halt teilweise mit Patenschaften oder mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen.
Schön, wunderbar. Ich höre so ein bisschen raus, Baumscheiben, Vescovo-Vázi, Wagenburg. Das heißt, du bist ganz gut vernetzt. Hat das schon so begonnen über die Elternkontakte auch, als ich eben mit drei Kindern hingezogen bist, oder war das dann eher so über den Laden?
Eher so über den Laden. Mhm. Also über die Kinder, ich war immer noch mehr Kreuzberg orientiert, weil Robert ja dann in Kreuzberg zur Schule gegangen ist, beziehungsweise später dann in Schöneberg. Also hier so kiezverbunden war ich nicht, und das war auch genau das, was mir gefehlt hat. Und ich habe geguckt, ob es hier eine Kiez-Initiative gibt.
Und siehe da.
Das war 2008, also als ich den Laden eröffnet habe, dachte ich, es muss doch hier irgendwie, muss es doch auch was geben, auch mit anderen Läden in Kontakt zu kommen. Und es gab eine Kiez-Initiative. Mhm. Und so habe ich dann Michael Schmitz von der Kiez-Initiative kennengelernt. Das war so 2008, 2009. Mhm. Und bin da Mitglied geworden. Erstmal nur zahlendes Mitglied. Ich hatte gar keine Zeit, mich da mit irgendwas einzubringen. Wusste auch nicht irgendwie wie. Aber ich dachte, ich wohne hier, ich habe hier einen Laden. Und man muss so eine Kiez-Initiative unterstützen.
Was machten die so? Oder was hat dich angesprochen?
Naja, erstmal nur, dass sie... Das waren Netzwerker gewesen, die so Menschen miteinander verbunden haben. Die haben diese Kurse gehabt, durch die die Geld verdient haben. Das fand ich eine tolle Idee. Und dann dachte ich, naja, vielleicht kann ich mich ja irgendwann mal irgendwie da einbringen. Mhm. Und das war dann die Galerie gewesen. Also da wurde irgendwann mal in der Galerie Kungerkiez, damals hieß sie noch die Nachbarschaftsgalerie, wurde jemand gesucht, der da Galeriedienst machen kann. Und dann dachte ich, ach, da kann ich mich hinsetzen und meinen Schmuck teilweise auch in der Galerie machen und dann Galeriedienst machen. Und so hat es seinen Anfang genommen. Das ging dann weiter. Irgendwann hatte ich dann, das war 2014, hatte ich dann die Galerie an der Backe, weil die damalige Frau, die die Galerie gemacht hat, die konnte es nicht mehr machen, die hat es zeitlich nicht geschafft. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt mal eben, wusste auch gar nicht, mit wie viel Arbeit das verbunden war. Mache es bis heute und wäre es immer noch gerne los. Also wenn es jemanden gibt, der mir das abnimmt, dann freue ich mich. Dazu kam dann der Kiezflyer, weil auch da die beiden, die das gemacht haben, hatten Zeit, das zeitlich ging das nicht mehr. Und ich fand es schade, dass es den nicht mehr gibt. Und habe dann mit Andrea Gerbode, die das davor schon mal gemacht hat,
Ja, wir freuen eine süße Taubenblau hat.
Ja, also genau.
Mit lauter individuellen Sachen.
Genau.
Ja, auch hier eine Boucher gegenüber.
Und dann haben wir gesagt, wäre doch schade, wenn es den Kiezflyer nicht mehr gäbe. Und dann haben wir das übernommen. Und seitdem machen wir das inzwischen mit Katrin Seemann hier aus der Kiefoldstraße und Franziska Weißmann.
Da haben wir natürlich mit dir auch jemand mit enormem Wissen, enormem Können. Ne?
Das war natürlich meine frühere Arbeit sozusagen. Ja. Also das ist mir leicht gefallen, aber es ist eben auch ein Zeitfaktor. Mhm. Weil immer, wenn der Kiezflyer erscheint, gibt es meistens auch eine Vernissage in der Galerie. Mhm. So, und dann gab es noch einen freien Posten plötzlich als Vorstand in der Kiezinie. Da ist dann Zosch rausgegangen und dann bin ich dafür eingesprungen. Mhm. Und es hieß dann, ach, da hast du nicht viel Arbeit, du brauchst eigentlich gar nichts machen.
Wie es immer
so ist. Und es ist dann doch in Arbeit ausgeartet. Aber es macht wirklich Spaß und die Kiezinie macht viele tolle Sachen, immer wieder neue Sachen und immer wieder tolle neue Leute, die man kennenlernt.
Sag mal so ein paar Stichpunkte, was er gemacht hat und was er heutzutage macht.
Ja, also Corona-bedingt ist ja natürlich jetzt nicht so viel, aber diese Kurse ist eben so eine Hauptsäule, dadurch finanziert sie sich auch.
Habt ihr hier in der
Kiefoldstraße 20.
Boucher und Willenbruchstraße, ne? Praktisch gegenüber von dem Netto, ne, von dem Parkplatz da. Ne?
Genau.
Sieht man auch immer
da haben wir so einen dran. Seminarraum und einen großen Bewegungsraum und so einen Kinderkrabbelraum. Und da kann man ziemlich viel veranstalten auch und ziemlich viel machen.
nicht wenig.
Das kann man auch mieten.
Auch. Man kann es auch mieten.
Mhm. Genau.
Wofür mieten?
Für kleine Feiern zum Beispiel. Mhm. Oder wenn man eine Sprechstunde braucht. Der Seminarraum steht eben für alles Mögliche, für Vorträge oder kleine Seminare zur Verfügung.
Ich war mal zweimal da, um Französisch zu lernen, bin aber einfach nicht sehr sprachbegabt und dann war ich nicht mehr da. Viel Yoga, ne? So
habe ich viel Yoga, überhaupt Bewegung, ja. Mhm. Und das zu einem sehr günstigen Preis, 5 Euro die Stunde, oder es gibt auch eine 10er-Karte. Mhm. Für ist dann weniger. Und das ist, das heißt Bürger für Bürger. Und ja, das ist eine der Säulen. Dann machen wir viele Projekte, Ferienschulen. Es gibt das Kiez-Theater, wo dann für die einzelnen Stücke, Projekte werden dann Gelder beantragt, die man kriegt, sonst könnten wir es nicht finanzieren. Also wir arbeiten alle ehrenamtlich und müssen halt dann immer gucken, wie wir es finanzieren. Ist nicht so einfach, muss ich sagen, ja. Und ich bewundere da unsere Katha, die unglaublich viel macht. Und unsere Kassenwartin, muss ich hier mal loben, ja.
Das Kiez-Inni ist auch so eine Art Dachverband geworden, ne? Da gehört sozusagen als ein Teil so die Galerie dazu.
Genau, es ist alles ein Dachverband, würde ich es nicht nennen, weil wir sind ja eigenständig. Es ist eben die Kunga-Kiez-Initiative und unter der, die hat eben verschiedene Projekte, die sie macht. Eben auch die Galerie, jeden Monat wechselnde Ausstellungen. Und in der Galerie findet auch Beratung statt, wie Mieterberatung und Sozialberatung und Konfliktberatung.
Ja, richtig, Mieterberatung. Ne?
Ja.
Gerade hier im Kiez ein großes Thema.
Genau, jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr.
Jetzt aktuell auch wieder.
Ja, jetzt wieder.
Den allgemein üblichen Hygieneregeln. Ne?
Natürlich.
Und ich muss auch noch Werbung für ein Projekt machen, wo mich Micha darauf angesprochen hat auch. Da startet jetzt so ein Videomapping-Projekt. Ne? Und da werden, glaube ich, auch noch Jugendliche gesucht zwischen, weiß ich jetzt nicht genau, 13 und 17.
Ja,
oder so.
ist gut.
Wenn ihr euch jugendlich fühlt, dann geht doch da mal vorbei, fragt, wann die Kurse sind. In Ferien ist es, glaube ich, 4-mal. Und ansonsten vor den Ferien jetzt jeden Montag von 17 bis irgendwann. Aber nicht allzu spät.
Ich weiß es auch nicht genau, aber es steht auf der Webseite Kungakiez.
Richtig, die wir auch verlinken werden.
Genau, ich bin nicht mega schlau und stelle mich nochmal dumm. Videomapping, erklärt ihr mir ein bisschen was
das für ein Projekt? Hat man mir am Montag erklärt. Da ist du hast eine Hauswand, wie beim Festival of Lights eigentlich. Du hast eine Hauswand und die wird durch einen VJ, einen Video-DJ, mit Bildern und kleinen Filmen gespielt, so dass es zu einer Musik passt.
Und dann können Jugendliche da mitwirken und dann
genau,
verändert die sich das sozusagen, was auf der Hauswand abgebildet wird.
Die Jugendlichen lernen dieses Video VJing und Micha will auch, glaube ich, Musik dazu komponieren. Und das wird dann, ich glaube, am 24. Oktober, guck lieber nochmal nach auf der Internetseite, da wird es live aufgeführt an einer Hauswand, wir wissen noch nicht welche.
Die Kiez-Inni hat ja auch eine eigene Seite.
Genau. Die eigene Seite, wo auch alle kungakiez.de und
durchgeschrieben
kungakiez.de ganz einfach. Und da gibt es dann auch noch Unterseiten, das betrifft das Kungakiez Theater, die haben eine eigene Seite und das Klimaprojekt, das darf man natürlich auch nicht vergessen, mit den Repair-Cafés und verschiedenen Workshops und überhaupt Klimaveranstaltungen.
Und den Hochbeeten auf dem Bahndamm.
Die Hochbeete auf dem Bahndamm. Es wird jetzt auch welche geben am Parkcenter. Die werden jetzt bepflanzt. Und wir haben den Kiezgarten. Das gehört alles zum Klimaprojekt.
So ein Clean-up gab es jetzt auch, weil sehr viele Leute doch auch nicht so verantwortlich mit ihrem Müll umgehen und die ihn so rumfliegen lassen und tausende Zigaretten kippen. So am Dreiländereck liegen, wo man schön den Sonnenuntergang und so sehen kann.
Oder alte Drucker zu verschenken, an der Straße stehen.
Ja. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es Elektroschrottsammlung vor der Galerie. Dann kann man das in das Lastenrad schmeißen und es wird dann umweltgerecht entsorgt, weggebracht.
Das ist aber vormittags und ich arbeite immer woanders vormittags. Okay.
Also wenn es nicht so viel ist, darf man es dann auch mal in der Galerie schon vorher abgeben und wir schmeißen es dann.
Auf keinen Fall vor die Kiezgalerie stellen.
Nein, auf keinen Fall. Überhaupt nicht. Auch Bücher nicht. Wir haben ja auch den Büchertausch. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn wir nicht da sind und die Bücher stehen vor dem Eingang und es regnet und die Bücher werden nass und es ist einfach schade drum, weil nicht immer jemand in der Galerie ist und die reinholen kann.
Aber ihr habt ja auch nicht jeden Tag auf. Nee. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Öffnungszeiten Galerie sind...
Also die Galerie hat donnerstags bis sonntags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Und dann gibt es natürlich noch Veranstaltungen. Und es gibt eine Bürozeit des Klimaprojekts. Das ist mittwochs von 10 bis 13 Uhr. Und dienstags von 10 bis 13 Uhr ungefähr sind sie auch oft da.
Aber das könnt ihr bestimmt auch auf der Webseite nachlesen.
Kann man so da gucken. Aber
derzeit ist auch gerade eine Ausstellung.
Ja. Na? Natürlich ist es immer eine Ausstellung.
Und das
aber im Moment ist es ganz nett. Das ist nämlich unter anderem Julia Neuenhausen, die hier im Kiez lebt hier und ihr Atelier hier in dem alten Schulgebäude hat. Und das ist so ein bisschen auch ihr Kiez-Jubiläum. Sie ist nämlich 25 Jahre hier im Kiez und deswegen ist auch
Happy Birthday, Julia.
Ausstellung.
Super. Genau, hat auch schon mehrfach an Sachen teilgenommen, 48 Stunden Neukölln und so und hat sich schon auch einen Namen erarbeitet.
Ja, die macht ja auch tolle Sachen.
Kannst du dir empfehlen, Julia
Neuenhausen.
Neuenhausen, einfach S, so wie man spricht. Ja. Kann man auch ganz gut googeln, denke ich.
Ja,
ne?
Kann man.
Ich habe gerade aktuell einen Drucker, wo ich selber noch ein bisschen bemüht bin. Vielleicht der Olli, der ja technisch viel fitter ist, bei mir nochmal vorbeikommt, der will nicht mehr richtig. Hätte ich erst die Chance, zum Repair-Café zu gehen. Wenn ich es nicht hingehe sollte und mittwochs morgens arbeiten muss, dann gab es dienstags 10 bis 13 Uhr eine Zeitspanne. Und ansonsten, Galerie ist immer geöffnet, donnerstags bis sonntags 15 bis 19 Uhr. Und wenn das jetzt kein Riesengerät ist, kann ich dann fragen, darf ich das... Dann vor diesem Mittwochstermin, erste Mittwoch im Monat war es.
Also keine großen Fernseher oder so, sondern nur kleinen Schrott.
Was das muss ins Lastenrad passen.
Ja, und sollte möglichst nur eine Tour sein.
Es sei denn, jemand meldet sich freiwillig
natürlich
zum Lastenradfahren auf den Recyclinghof.
Genau.
Und das ist ja auch eine ganz tolle Sache, die ihr hingekriegt habt. Ihr habt... Lastenräder, die man sich auch mal leihen kann. Ne?
Genau, gehört auch zum Klimaprojekt. Und zwar haben wir drei Lastenräder. Zwei sind über den ADFC im Internet buchbar, über Flotte Lotte. Das läuft dann hier über die Fahrradpraxis. Der verwaltet das, der liebe Jürgen macht das. Sind wir ganz dankbar.
Fahrradpraxis Albrecht, Kalkunger Straße, Ecke Boucherstraße.
Genau, da kann man das dann abholen und wieder hinbringen. Wie gesagt, das Buchen geht über die Flotte Lotte. Die Fahrräder haben Namen, das ist einmal Inge und Walter, die über die Flotte Lotte gehen. Und
dann gibt es noch den Toni, oder?
Dann gibt es Toni. Toni ist, steht immer in der Galerie und der ist dann auch mal spontan ausleihbar.
Genau, wenn man ich das merke, möchte. Das klappt nicht mit dem Einkauf, das wird doch ein größerer.
Genau,
dann kann man mal nachfragen. Den Öffnungszeiten fragen.
Zu den Öffnungszeiten oder es gibt auch eine Telefonnummer. Der José ist für die Fahrräder zuständig und ich glaube, die Telefonnummer steht auch auf unserer Internetseite. Muss sie ja stehen, damit man das nutzen
auch
kann.
Auch ein ganz aktiver José, der kümmert sich auch. Wir haben einen Gemeinschaftsgarten im Kiez, ne, Paradiesapfel. Und da finde ich ihn immer ganz engagiert und er erklärt auch gerne. Und dann machen sie mal, je nach Jahreszeit, auch verschiedene Getränke und so weiter. Und ja, wenn da so Tag der offenen Tür und solche Veranstaltungen ist, ist es immer ganz spannend. Ne? Ja, dann haben sie mal was.
Schnibbeldisco. Schnibbeldisco zum Beispiel. Jetzt, da wird dann Gemüse, wenn Erntezeit ist, dann Gemüse geschnibbelt und in einen großen Topf geworfen und gute Musik dazu gespielt. Auch eine schöne Aktion.
Ja, ne? Lagerfeuer hat es auch mal gegeben. Ja. Ne? Und das ist neben der alten Schule in der Boucherstraße. Ne? Praktisch da auch,
auf dem Kabuwazi
ist. Ein bisschen näher zur Kalkunger ran. Ja. Auf der
also
linken
es gehört
Seite,
zu,
wenn man von der Kalkunger kommt.
Es gehört zum Kabuwazi-Gelände. ist aber von uns gemietet sozusagen.
Mhm. Und kann da jeder einen kleinen Garten?
Ja, die Liste ist lang. Natürlich kann es jeder, aber es ist, ist halt begrenzt, ja, die Möglichkeiten. Ne? Deswegen gibt es ja jetzt die zweite Möglichkeit am Parkcenter, wenn wieder Hochbeete entstehen.
Also ich darf nicht Mitglied werden und dann alle Tomaten und Erdbeeren wegessen, sondern das ist schon so, dass praktisch jemand so ein kleines Hochbeet für sich hat und eine Ecke für sich hat und sowas.
Ja, das ist dann schon für sich selbst. Mhm. Allerdings wird auch manchmal was gemopst.
Sind denn da im Parkcenter noch welche frei?
Oh, das weiß ich jetzt nicht genau. Das müsste man auch beim Klimaprojekt erfragen. Dadurch, dass es jetzt erst anläuft, kann ich mir schon vorstellen, dass da noch was frei ist.
Es ist so näher interessiert, einfach www.kungerkiez.de und dann hast du, glaube ich, in der rechten Spalte die ganzen Projekte und auch nochmal einen Hinweis auf aktuelle Veranstaltungen und so weiter. Ne?
Also es gibt so einen Transition Kiez, heißt das, wo man extra draufklicken kann. Wie gesagt, das ist das Theater und Transition Kiez. Das sind, glaube ich, die beiden extra Rubriken.
Wir verlinken das.
Mhm. Super. Das ist ja Olivia so super. Der schön alles für uns macht, was so das Internet angeht und ganz fit ist.
Damit ihr nicht googeln müsst.
Und auch diese wahnsinnig tolle Webseite gebaut hat. Schleichwerbung, das will der Olli gar nicht. Ja, also das spielt so ein bisschen, wie sagt man, die Mutter zum Kind gekommen, also so ein bisschen zusammenkommen hast du gesucht und wollte ein bisschen Vorstand und dann in der Galerie ganz aktiv. Wie sind nochmal an der Galerie? Ich habe auch vor Jahren mal meine erste Fotoausstellung gemacht, komme ich ja auch aus dem Kiez. Und das ging unheimlich problemlos, weil das auch sehr willkommen war, dass es jemand aus dem Kiez war. Ja. Und das ist auch so euer Anspruch, dass er nicht die tollste Kunst der Welt in Anführungsstrichen erhält, sondern dass es auch
beides. Also es soll, also wir hatten ja auch schon einen tollen Künstler aus New York oder letztes Jahr aus Irland.
War ich nicht so schlecht.
Oder eben aus Gesamt-Berlin oder irgendwo aus Deutschland. Aber natürlich haben die Kiez-Künstler hier auch gute Chancen.
Genau, Kiez, ich war auch leider im März dann durch Corona unterbrochen, eine Gemeinschaftsausstellung von 4 Menschen hier aus dem Kiez. Jetzt aktuell ist Julia Neuenhausen dabei, auch hier aus dem Kiez. Ne? Das ist schon, ja, finde ich schön, dass das auch so ein Ort ist, wo Menschen, die im Kiez was wollen und sich künstlerisch ausdrücken wollen, da auch eine Möglichkeit haben. Veranstaltungen bei euch in der Galerie geht nicht ganz so, das hat auch Lärmschutzgründe.
Na, das ist jetzt nicht mehr so schlimm.
Auch schon mal, ne? Dann der Holger Franke liest schon mal Geschichten für Kinder und manchmal auch für Erwachsene. Nee,
für Kinder macht er nicht mehr, nur noch für Erwachsene. Für Kinder macht es die Manuela Gabrowski jetzt, die auch im Kungerkiez-Theater Mitglied ist. Und der Holger macht nur noch die Erwachsenenlesung. Die Lesung jetzt im September fällt aus, weil er einen Drehtag hat. Aber im Oktober wieder, da liest der Hildespiel, Rückreise nach Wien.
Fanden auch interessante Veranstaltungen statt, dass es sowas wie eine Kiezkasse gibt. Da ist der Stadtbezirk Direktor Köpenick unterteilt in, ich weiß nicht mehr, 26, 30, 40 Kieze oder so. Und dann gibt es sozusagen ein Geld, worüber die Anwohner dann mitentscheiden können. Und so war das dann auch mal möglich, eine Waschmaschine oder einen Steinofen für eine Kita und solche Geschichten, die nicht ganz ins Budget passten, zusätzlich anzuschaffen. Ne?
Genau, das richtet sich nach der Einwohnerzahl des Kiezes und irgendwie, was weiß ich, 20 Cent pro Einwohner kommen in so eine Kasse und über dieses Geld wird dann demokratisch entschieden. Also man kann Anträge einbringen. Ich glaube, letztes Jahr war zweimal Kiezkasse, dieses Jahr war es, ist es, glaube ich, nur einmal. Nächstes Jahr dann wieder. Und dann kann man sich da einbringen und dann wird über die Summen abgestimmt und es wird immer so verhandelt, dass jeder was abkriegt.
Und dann ist es hier so in deinem kleinen süßen Laden, so klein ist er gar nicht, sind zwei Räume mit ganz, ganz viel Schmuck und ja, ganz interessant. Da kommen dann zwei Drittel der Leute rein und fragen irgendwas wegen der Kiez-Idee.
Das stimmt. Naja, zwei Drittel ist vielleicht ein bisschen viel. Aber schon, ja, Aber das finde ich auch schön. Ich wollte immer ein Kiezladen sein. Also ich wäre irgendwo im Bergmann-Kiez oder so, wäre ich verloren. Mhm. Ich brauche was Kleines. Mhm. Sonst könnte ich das mit der Werkstatt auch nicht machen. Mhm.
Also. Habe ich das schon mal beobachtet. Da saß eine Freundin hier beim Café oder ein Freund beim Café. Ja. Da hat es auch so seine netten Seiten. So
unbedingt.
Kleinen Laden zu haben.
Ja,
ne? Ist nicht so, dass ständig jemand sitzt. Ich sehe dich auch immer mal wieder arbeiten.
Ja, ich habe auch schon mal jemanden rausgeschmissen und gesagt, jetzt habe ich aber mal keine Zeit. Mhm. Und manchmal geben die sich die Klinke in die Hand und irgendwann ist dann auch mal gut. Aber ich freue mich, dass das so ist. Ja.
Das heißt, du hast auch ganz ruhige, ganz feine Hände, kannst dich sehr gut konzentrieren und wenn da so ein ganz, ganz kleines Ding...
Je kleiner und futzliger, desto besser.
Mhm. Und du machst in deiner Werkstatt dann auch so Sachen... Ganz. Also wenn wir jetzt irgendwie...
Ich repariere auch.
Ja.
Ja.
Mhm. Mhm. Okay. Mhm.
Ja. Es gibt, glaube ich, nichts, was sich nicht reparieren lässt. Außer vielleicht so dieser gegossene China-Kram oder so. Der lässt sich meistens nicht reparieren. Aber ansonsten alles.
Mhm. Anteil selbstgemachtes und so zugekauftes, kann man das sagen? Oder ist es doch
eher... Inzwischen... Also selbstgemacht, das sind schon so 60%, würde ich sagen, 60, 70. Und ansonsten zugekauft oder eben aus Nachlässen, aus Sachen, die ich aufmöble, aufpoliere, dass sie wieder schön sind. Es soll ja für jeden was dabei sein. Und die zugekauften Sachen sind einfach günstiger als meine, die ich gemacht habe. Weil zugekauft ist meistens irgendwo auf der Welt gemacht. Zu Bedingungen und Preisen, die ich...
Wo man sich auch fragen sollte, will man es dann
genau haben, ne? Genau. Ich achte da schon ein bisschen drauf. Letztendlich kann man es aber nicht so genau wissen. Aber es gibt auch wunderbare Projekte.
Aus Kinderarbeit, aus...
Ja, es gibt tolle Frauen. In Peru zum Beispiel gibt es ein tolles Frauenprojekt, wo die Frauen mit Perlen fädeln. Und das geht über eine Frau in Österreich, die das dann hier in Europa vertreibt und zu fairen Preisen dann hier, also die Frauen, die können davon leben, davon, dass sie das machen. Ja. Und solche Projekte gibt es viele auf der Welt und ich versuche immer sowas zu finden und dass es für mich dann auch noch so ist, dass ich auch noch was dran verdiene und das finde ich immer faszinierend. Wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut.
Und du hast hier geöffnet zu normalen Öffnungszeiten? Hast
ja, montags bis... Ja. Montags bis Freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr. Manchmal bin ich auch nicht da. Dann steht, bin gleich wieder da.
Bin in der Kiez.
Genau, ich habe auch einen Zettel, bin in der Galerie, komme auf Anruf und dann steht da die Nummer. Aber meine Mutter wohnt bei mir, die ist fast 90 und manchmal muss ich halt nach ihr gucken. Und dann bin ich halt kurz weg. Weil sie ist auch schon mal gefallen und dann kommt sie nicht mehr hoch. Und wenn sie dann bis abends liegt, ist es blöd.
Einzelkind, Papakind und aber die Mama ist irgendwann nachgekommen oder wurde nachgeholt.
Familie ist Familie, ja. Meine Mutter war ziemlich alleine in Rating, als mein Vater gestorben ist. Und so ihre Freundinnen und Verwandtschaft ist auch ziemlich weggestorben. Und, oder alt geworden, sodass sie sich auch nicht mehr so besuchen konnten. Und dann habe ich sie vor 6 Jahren gefragt, kannst du dir vorstellen, in Berlin zu wohnen? Und sie hat sofort ja gesagt. Und dadurch, dass ich auch meine Kinder hier im Kiez habe, die sich mitkümmern können, ist das kein Problem.
Die also sind jetzt so Ende 20 bis Ende 30, ne?
Meine Kinder?
Ende 20,
die sind 37, 38 und Robby ist jetzt 26.
Und man sieht sich aber viel und sie sind gar nicht so verstreut in die Welt, wie das heute auch
ist. Nee, Robby wohnt, ist der weiteste in Charlottenburg, das ist irrsinnig weit. Alle anderen sind hier im Kiez.
Das ist eigentlich heutzutage schon ein Grund, die Eltern 2 Jahre nicht zu besuchen, ne?
Ja. Nee, wir machen sehr viel zusammen, wir sind eine sehr enge Familie. Und meine Tochter ist mit Tibor zusammen. Tibor arbeitet in der Kungakiez-Initiative.
Sonst wäre er ja auch nicht ins Haus gekommen.
Mit denen habe ich in die Kiez-Ini geholt und fand das irgendwie schön, da auch wieder so eine Verbindung zu haben. Also wir machen ganz viel, auch mit dem Vater der Kinder. Also wir sind noch Wir sind noch eine richtige Familie.
Alle noch gute Kontakte, wobei Vater ja nicht mehr hier im Kiez wohnt. Der ist ja damals
in Neukölln. Mhm. Der ist bei den besetzten Häusern geblieben, wohnt immer noch in so einem ehemals besetzten Haus. Aber wir haben eine direkte Busverbindung. Also der 104er verbindet uns direkt. Und von daher. Und er hat eine Kneipe in Kreuzberg. Also.
So, dann holt man die Mama zu sich nach Hause und wer ist dann der Chef? Also ist man mit 61 Jahren dann auch der Chef oder
natürlich.
Ist das die Mama?
Nein, ich bin der Chef.
Ja. Gibt es da Kämpfe oder ist es so eigentlich?
Also meine Mama war früher sehr dominant und deswegen wollte ich wahrscheinlich auch immer weg von zu Hause. Und im Alter ist sie sehr, also hat sich das gelegt, also ist sehr friedlich geworden. Ich habe das mit Skepsis gesehen, dass ich es zu mir geholt habe. Mhm. Aber es klappt prima.
Mhm. Alterslieb habe ich mal als Begriff gehört. Ja. Dass manche in so einem Älterwerden noch mal ruhiger, lieber werden und
genau. Nicht
mehr so ständig
genau.
Am Kämpfen.
Auch so ein bisschen dankbar und rücksichtsvoll, was früher gar nicht denkbar gewesen wäre.
Noch mobil, dass sie sich so selbst bewegen können?
Ja, in der Wohnung schon. Also sie hat einen kleinen Schlaganfall gehabt und ist deswegen von der Bewegung nicht mehr so. Rausgehen, nicht mehr alleine. Also nur noch in Begleitung. Auch nicht mehr weit. Also wir schaffen das noch gerade so bis Edeka, aber auch nur, weil hier der Laden ist, wo man sich zwischendurch dann mal ausruhen kann.
Pflegedienst? Oder
so? Ja, es gibt eine Alltagsbegleitung. Aber nicht so häufig. Ja.
Also genereller Tipp kann man ja nebenbei auch immer einfließen lassen. Es gibt Pflegestützpunkte in jedem Stadtbezirk, zum Teil auch mehrere. Und da kann man sich kostenlose Beratung holen, falls man einen Angehörigen hat, der kurzzeitig oder länger Zeit Pflege braucht. Ne? Kann man einfach mal googeln, Pflegestützpunkte und dazu seinen Bezirk eingeben. Ne? Das klappt also noch ganz gut, ihr versteht euch gut.
Ja.
Gemeinsamer Musikgeschmack mittlerweile oder gibt es Dauer
und
Ärger oder Fernsehgeschmack? Oder?
In der Fernsehgucken tun wir beide nicht. Also wir sind Anti-Fernseh. Musikgeschmack, nein, geht völlig auseinander natürlich. Also meine Mutter ist eigentlich hört nur klassische Musik. Ich mag auch klassische Musik. Aber ich glaube, etwas verschieden. Ich mag mehr so die Konzertmusik und sie ist so der Opernfan. Und alles, was mit Gekreische zu tun hat, in Anführungsstrichen, ich will hier niemanden verletzen, aber es ist nicht meins. Also wir hören eigentlich kaum zusammen Musik.
Also aktuell so das Wichtigste im Leben. In Anführungsstrichen gibt ja immer viele wichtige Themen und Veränderungen und so weiter. Aber ist so ein Stück das Pink's Art, ein schöner Laden hier in der Boucherstraße, die Kiez-Inni, gewollt und ungewollt, Mama gewollt, die Kinder. Oder gibt es noch so ein weiteres Thema, wo du sagst, das ist mir wichtig oder das ist so, gehört so aktuell zu meinem Leben?
Nee, also dass ich so ein bisschen für Schools in Ambikapur arbeite, habe ich ja erzählt.
Das findet man dann auch irgendwo verlinkt.
Genau, oder? Da gibt es auch eine Seite, aber die hat, das kann ich euch nochmal sagen, dass ihr es aufschreiben könnt.
Genau, der Olli macht
ich weiß, die, ich weiß die Seite verlinkt. Nicht auswendig, die heißt nicht Schools in Ambikapur, die heißt nur ein bisschen anders, die Seite.
Dieses Projekt, wo wirklich das Geld auch eins zu eins vor Ort ankommt, für schulische Bildung, für Nähkurse und weitere Sachen. Ne?
Ja, das im Moment auch Lebensmittelpakete, also wegen Corona. Ja, was gibt es sonst noch? Ich werde im Januar Oma. Also das
hey,
ist das ist natürlich
noch ganz
ja, nee, danke. Das ist natürlich im Moment ein großer Punkt für mich, dass ich mich darauf freue.
Ja. Ganz große Vorfreude und ganz unruhig, unruhiger als die Tochter oder der Sohn oder.
Ich ist Wiebke, Wiebke und Tibor. Und ich glaube, ich bin mehr aufgeregt als die beiden.
Aber sie dürfen das Kind dann später auch sehen. Es muss nicht immer bei dir sein, sondern...
Ich habe sozusagen schon ein Enkelzimmer eingerichtet.
Und hier auch bei einer Ecke im Laden bestimmt.
Ja, es wird schwierig am Anfang, aber ja. Es lässt sich machen.
Das ist ja das neue Thema, so mehr Generationen in einem Wohnhaus, in einer Gegend und nicht alle trennen sich so in Jung und Alt, dann wärt ihr sozusagen zu Hause vier Generationen
zeitweise. Vier Generationen, wenn ja.
Tochter und Enkelchen zu Besuch ist.
Ja.
Da gibt es schon ein kleines Spielzimmer, wo man sich gut verstecken kann. Das ist ja wichtig.
Das ist ganz unbedingt. Wir werden ganz viele Höhlen bauen.
Gar nicht groß sein, aber man braucht einen kleinen Platz, wo man sich auch mal verstecken kann.
Ja, finde ich auch.
Wo man ein bisschen Schutz findet, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Ruhe für sich.
Ja.
Wo sich dann der Kreis wieder schließt.
Ja, genau.
Auch mal Stille. Du sagtest vorhin mal, mancher mag es ja auch Stille, nicht nur Musik und Trubel, sondern.
Ja, wobei ich hier bei der Arbeit tatsächlich den ganzen Tag Radio oder Musik höre, meistens Musik. Ich kann da aber auch meine Ohren mal wegklappen, wenn ich mich konzentrieren muss.
Was ist der beste Radiosender zum Arbeiten, wenn man sich.
Radio 1 höre ich
Radio
dann.
Radio 1 hörst du dann gerne.
Wobei mir inzwischen da zu viel Corona-Thema ist und ich mehr Musik höre.
Den Jeets kennst du jetzt, sagen wir mal, 15 Jahre?
20 Jahre.
20 Jahre.
2000 bin ich hier hergezogen.
Was hat sich so verändert in Jeets? Ja, so eine kleine Zeitreise.
Also als ich hergekommen bin, gab es noch ganz viele kleine Läden in der Kalkunger Straße. Die haben dann mit der Zeit aufgegeben. Dann gab es hier eine Zeit lang Leerstand. Das war dann eben auch meine Chance, hier einen Laden zu kriegen.
Ganz viel Leerstand, sagen wir, ne?
Also ja, sehr viel Leerstand.
Gefühlt waren hier, gab auch ein neues Einkaufszentrum in der Nähe.
Genau, das hat das hier kaputt gemacht. Ja, als das Parkcenter.
Drei von vier Läden oder betreibe ich jetzt leer?
Ich kann es nicht mehr so genau sagen, es war auf jeden Fall viel.
Sowas in der Richtung, ne?
Also es gab ja in der Elsenstraße gegenüber vom, also schräg gegenüber vom Parkcenter gab es ja auch Läden, so eine Ladenzeile. Da wird sich der eine oder andere ja auch noch dran erinnern können. Inzwischen abgerissen, dieser Gebäudeprozess, Komplex. Dann kam das Parkcenter. Und damit das Ladensterben aber neue Chance für anderes.
Und es ist ja auch gerade, also so ist mein Empfinden, irgendwie ist es ja wieder, dreht sich das ja gerade wieder.
Eine Wiederbelebung, ne?
Also die Leute wollen wieder in kleine Läden gehen, die Einkaufszentren.
Also ich hoffe, dass es ein Trend wird. Ich hoffe das. Noch ist es nicht so zu spüren. Es wäre aber wichtig. Also es ist eher so klar weg von den Einkaufszentren, aber doch mehr, dass die Leute online kaufen, was sehr schade ist.
Was vielleicht jetzt auch gerade Corona geschuldet ist.
Ja, das war auch vorher schon.
Ja.
Ja. Ich bin übrigens so eine absolute Amazon-Gegnerin und nehme auch keine Pakete für Nachbarn an, die von Amazon sind. Und die armen Fahrer sagen immer, ja, aber ich kann doch nicht dafür. Und dann sage ich immer, tut mir leid, Amazon macht die kleinen Läden kaputt.
Da habe ich vor Jahren immer gehört, hat es ein bisschen Trubel, ne? Dann hat sich jetzt zig Pakete und auch unzufriedene Leute nicht mit dir, sondern
ja, ich hatte,
dass die Pakete dann nicht wollten und aufmachen hier drin und alles auspacken und du sollst doch bezeugen, dass es kaputt ist und sonst nimmst du das Paket nicht.
Also ich war auch DPD-Paketshop hier, glaube fast 3 Jahre. Und es war unglaublich, wie viele verschiedene Menschen hier im Kiez leben. Und ja, was ich da erlebt habe, ich war froh, als es beendet war, muss ich sagen. Also die meisten Menschen waren nett und freundlich, aber die wenigen, die nicht nett waren, die haben es mir wirklich vermiest und versauert.
Ein Beispiel, jetzt nicht einen Namen erzählen, aber so ein Beispiel, was haben Sie das vermiesen kann, Paket
anzunehmen? Ja, ich hatte eine Kundin, die hat das stand wohl im Internet, dass das Paket bei mir hier im Laden ist, aber es war noch nicht da. Und die hat dann so richtig mit dem Fuß aufgetrampelt, ich will jetzt mein Paket. Und dann habe ich immer wieder gesagt, ich habe es nicht. Und ich weiß es nicht und es kommt vielleicht morgen. Und das war, da habe ich sie gebeten zu gehen, weil ich schmeiß niemanden aus meinem Laden. Aber das war mir dann also die wollte dann, dass ich da anrufe und dass ihr Paket sofort gebracht wird. Und das geht natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie nächsten Tag wieder. Und dann war ich aber auf Krawall gebürstet. Nächsten Tag dachte ich, so, jetzt aber. Und dann hat sie aber ihren Freund geschickt, in weiter Voraussicht.
Das war netter, oder?
Der war sehr nett. Und dann war alles wieder gut. Ja, oder ich hatte Leute, die Pakete hier im Laden aufgemacht haben, weil sie meinten, na, da ist, glaube ich, gar nichts drin. Und dann können sie das ja bezeugen. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. War denen aber egal. Dann wurden die Pakete hier in meinem schönen Schmuckladen wurden die aufgerissen.
Dann kann ich die Verpackung gleich hier lassen.
Das hatte ich ganz oft. Oder dass die Pakete dann vor meinem Laden, die Packungen standen. Und da hatte ich mal eine vegane Köchin, ja, im Internet, ganz toll, grün, vegane Köchin. Aber dann hat sie ihren Müll hier an der Ecke stehen lassen. Ja. Der habe ich dann mit einer Anzeige gedroht. Weil ja ihre Adresse drauf stand auf dem Paket. Und meine auch, weil das ja bei mir eingeliefert wurde. Ja. Also musste ja jemand im Kiez hätte ja auch denken können, ach, die DPD-Tante schmeißt ihre Kartons jetzt auf die Straße. Ne? Ja. Also es gab schon.
Nee, das kriegt man doch kaum was für, oder?
Es war wenig. Der Gedanke war ja auch mal noch andere Leute hier in den Laden zu kriegen, um Schmuck zu verkaufen. Das ist teilweise auch aufgegangen, aber. Gerade im Winter, wenn die da mit ihren schneevermanschten Schuhen reingekommen sind und ich war ständig am Putzen. Und nee, ich bin froh, dass das vorbei ist. Und es gibt ja auch immer noch keinen DPD-Shop hier im Kiez, weil das keiner machen will.
Der Kiosk? Oder ist das wieder
der Kiosk ist DHL. DHL. Ja, es gibt Hermes, DHL und GSL.
Genau, ich muss da auch mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, muss ich ganz hinten in Neukölln irgendwo hin, weil es da auf einmal war. Oder habe auch immer schöne gelbe Karten im Briefkasten, Paket wäre da, dann gehe ich zur Post, das ist nicht da, dann ist es 2 Tage später da. Gott sei Dank gibt es jetzt so ein bisschen so ein Zusteller-Schutzgesetz für Paketboten. Hoffentlich wird das noch viel besser und dass die Jungs auch mal nach Hause kommen und nicht erst nach 14 Stunden.
Ja, also bisher ist es noch nicht so. Ich hatte hier die Hermes-Paketbotin, war eine sehr, sehr nette Frau aus Bulgarien und wir hatten einen sehr herzlichen Kontakt. Die ist jetzt wieder zurück nach Bulgarien, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Von den Leuten her und natürlich von den Arbeitsbedingungen her.
Ihre Liebsten vielleicht auch kaum noch gesehen. Ne? Also ich kenne so ein paar, die das gemacht haben und die hatten zum Teil, kamen die nach 14, 16 Stunden nach Hause und haben ganz klägliches Geld verdient gehabt. Ne? Und das noch mit Eigenverantwortung und großem Ärger, wenn irgendwas nicht gepasst hat und so weiter.
Ja, unfreundliche Menschen. Mhm. Ja.
Gibt wieder so kleine Läden im Kiez? Hast du neben deinem Laden noch einen Lieblingsladen? Oder?
Das ist Taubenblau natürlich. Mhm. Und die Libelle. Das sind so. Ja, ich finde, alle Läden sind hier gut gerechtfertigt und herzlich willkommen. Ja. Je mehr, desto besser.
Taubenblau, also, weil du da immer gut Geschenke findest? Oder ist es auch so ein eher kleiner Laden?
Ist ein kleiner Laden. Mhm. Die haben wunderschöne Sachen, ästhetisch, schöne, schöne Mischung aus Vintage und nachhaltigen Produkten. Kann ich nur empfehlen.
Ich habe mal so ein schönes Graffiti-Geschirrtuch gekauft. Ne?
Ja.
Irgendwie, das kam auch sehr gut an als Geschenk.
Ja.
Und Libelle ist ein...
Der Buchladen. Mhm. Erst war es ja ein Kinderbuchladen. Seitdem es den Buchfinger in der Plesserstraße nicht mehr gibt,
leider.
Das war so ein süßer Besitzer. Leider. Mhm. Aber dann haben die jetzt eben auch mehr für Erwachsene. Man kann da eben bestellen und kriegt das Buch am nächsten Tag, ganz egal, was es ist.
Ja, also Leute, bestellt da eure Schulbücher. Ihr müsst immer... Schulbücher bestellen in jeden Sommerferien, dann macht es da bei der Libelle. Es kostet nichts, nicht mehr als bei Amazon und ihr unterstützt einen kleinen Buchladen.
Ja. Und was noch ganz süß ist, ist der Liljedahl, dieser Handarbeitsladen, der Wollladen. Das ist auch so eine engagierte Frau.
Ungefähr Kalkumelhöhe Krölz, neben dem Bäcker, neben der Pizzeria Farina.
Super Pizza, Farina. Also ich finde, man kann alle Läden hier empfehlen. Es gibt keinen, wo ich sagen würde, geht da bloß nicht hin. Also, wir haben es ganz gut hier im Kiez, muss ich sagen.
Gefällt dir. Es hat sich gelohnt, hier rüber zu gehen. Und
unbedingt.
Was würdest du dir die nächsten 5 Jahre wünschen für den Kiez?
Also, dass es gewerbemäßig hier weiter aufwärts geht. Also, dass es vielleicht noch mehr kleine Läden gibt. Von mir aus auch Gastronomie. Es entsteht ja hier gerade wieder ein Italiener in der Boucherstraße. Ich würde mir auch wünschen, dass... Das ist das
Italiener. Banana. Ja, schon einen netten
ich, ja.
Na, und im alten Arezia soll auch.
Das soll auch ein Italiener
sein.
Da im alten Arezia.
Wo das ägyptische Restaurant war, gegenüber von
der Wahl. Mühlenecke, Kiefholz.
Ach, wo das Horas. Ja. Ach, das wird auch wieder. Da war ja früher schon mal
Kultur,
eine
Pizzeria drin. Ja. Kabarett, Kulturbühne.
War auch schon drin.
Ja, genau. Ja. Wechselt da schnell und jetzt soll da wohl auch eine Pizzeria rein, die vorher Görlitzer Straße, Falkensteiner, irgendwo in der Ecke war.
Na, dann wünschen wir denen mal Glück, ne? Weil wirklich mit Pizzerien sind wir hier bestens ausgestattet. Und die sind ja nur wirklich abseits, ja. Also,
mit den Farinen haben wir Glück.
Ja.
Mit jeder Pizzeria in der Boucherstraße super.
Ja.
Nette Jungs.
Latina. Leider gerade im Urlaub. Aber wohlverdient.
Ja, bis 3. Oktober.
Und sind immer so nett und freundlich.
Ja.
Ja. Latina, ne?
Latino.
Pizzeria Boucherstraße. Machen gerne ein bisschen Werbung für so kleine Läden, für so, die an einer Person hängen oder auch Kollektive und so, anstatt die großen Konzerne zu fördern.
Und dann haben wir noch den Benni, unseren Benjamin hier vom Reisebüro. Der gerade natürlich jetzt wegen Corona sehr leiden muss. Und da würde ich doch mal gerne Werbung machen, dass, wenn jemand eine Reise plant, doch den Benjamin nicht zu vergessen, dass es den auch noch gibt. Der ist leider im Moment nur donnerstags da, weil es sich nicht lohnt, weil er auch noch ein Reisebüro in Werder hat. Und stürmt die Bude donnerstags, der freut sich.
Freut sich, ne?
Auch bestimmt für Inlandsreisen und alles Mögliche.
Man kann, alles muss
man kann ja auch im Land verreisen, auch zu Corona-Zeiten.
Ja.
Zu deinen selbst ausgesuchten Projekten, nichtmenschlichen Kindern, sprich dem Pinksart und der INI. Was würdest du denen so wünschen? Da in die einmal drin kommst du ja nie wieder raus, ne? Oder?
ja, was soll ich wünschen? Immer nur das Beste und Zufriedenheit für alles.
Oder findest du, da fehlt noch was in den Angeboten von der INI oder es wäre noch schön,
das Nein, und das? Es entwickelt sich ja. Also im Moment würde ich sagen, es fehlt nichts. Es kommt immer wieder was dazu und es geht wieder was. Und ich wünsche mir, dass die Kiez-INI überlebt. Wir haben es bis jetzt ganz gut geschafft, sind aber auch immer noch auf Spenden angewiesen, eben weil uns die Einnahmen weggebrochen sind, weil wir die Kurse nicht mehr so geben können, wie es nötig wäre. Und auch das Spendenkonto ist auf der Seite kungerkiez.de zu finden.
Und auch wenn ihr denkt, dass irgendwas fehlt im Kiez an Kursen und so, geht doch einfach mal vorbei in der Kungerkiez.
Genau. Oder schreibt eine Mail mit Ideen.
Seid ihr so offen für Vorschläge? Oder?
Wir sind offen für Vorschläge, sehen uns aber dann mehr als Dach, also als Dach, das was ermöglichen kann, das Räume zur Verfügung stellen kann. Und ansonsten ist nachbarschaftliches Engagement halt gefragt, also dass jeder selber das also nicht so macht, ihr mal. Also kam mal eine Frau zu mir, die wollte irgendwie einen Bridge-Abend. Ihr fehlte ein Bridge-Abend im Kiez. Und so nach dem Motto, mach doch mal einen Bridge-Abend. Und dafür fehlt uns die Zeit, uns Ehrenamtlichen. Wir sind ja alle berufstätig und wir können nicht solche Wünsche erfüllen. Aber wenn sie jetzt gesagt hätte, ich würde gerne einen Bridge-Abend organisieren, dann hätte ich gesagt, okay, wir gucken mal, wo ein Raum frei ist und setzen das dann in den Kiez-Flyer und wer weiß. Ne? Aber diese Erwartungshaltung, die manche haben, die Kiez-Inni soll mal machen, das ist falsch.
Oder weißt du, was mir fehlt?
Ja.
Ein Kiez-Quiz.
Auch die Tuten, aber es wäre schön, der Wasser auch schön, hat dir gut gefallen. Ja, schade, schade.
Ja, aber wird sicher wieder kommen.
Genau.
Dann komme ich auch wieder.
Hast du hier in Pinksart so eine Art Lieblingsobjekt oder kannst du sagen, das sind doch eher die Ohrringe oder die Armbänder oder das ist doch eher das und das Material oder...
Ja, ich mache gerne aus Kinderspielzeug, also aus Puppenstubenmaterial und solchen Sachen. Das mache ich immer noch am liebsten, verkauft sich am schlechtesten, aber ich glaube auch deswegen, weil... Ja, weil die Leute immer denken, das ist für Kinder. Dabei ist das Quatsch, das ist nicht für Kinder. Jeder sollte das Kind in sich ja behalten haben oder wiederentdecken oder wie auch immer. Also so ein bisschen Hang zum lustigen Schmuck. Also ja, lustiger Schmuck ist ein wichtiges Thema für mich, aber davon könnte ich nicht leben. Mhm.
Habe ich nicht richtig verstanden, so mit aus Puppenstuben, aus Kinderspielzeug?
Ja, aus kleinem Puppengeschirr zum Beispiel. Aha. Oder kleinen Tierchen, so Gummitierchen. Playmobil-Teilen, Lego-Teilen.
Da kann man jetzt so auch ein Ohrring draus machen oder das in ein Armband integrieren oder eine Halskette.
Alles.
Mhm. Ich glaube, dafür muss man fast vorbeikommen. Also es ist
unbedingt.
Genau, ganz schön. Kommt mal vorbei.
Und sehr vielleicht gibt es auch einen Kaffee. Sehr große Unterschiede auch. Ne? Also ich habe so einen Freund, der ist so indianisch auch interessiert. Da sehe ich auch direkt was. Ich sehe auch direkt wie jemand, der auch sehr bunte steht.
Ja, es sollte für jeden was dabei sein. Obwohl der Schwerpunkt liegt auf verspielt. Mhm. Wer es ganz geradlinig möchte, der... ist bei mir nicht so gut aufgehoben.
Kann aber trotzdem vorbeikommen.
Ja.
So eine gerade Umgerade für dich für die nächsten 5 Jahre. Was wünsche dir? Natürlich, das mit dem Enkel steht ziemlich hoch.
Ja.
Mein
Traum ist immer noch, irgendwie mal ein Industriegebäude zu erstehen. Also ich bin immer auf der Suche nach alten Bahnhofsobjekten oder Güterschuppen oder so, war schon ganz nah dran. Und ich würde gerne irgendwann mal einen Skulpturengarten eröffnen mit einem kleinen Café.
Und da machst du auch selber die Skulpturen?
Nee,
oder?
Da würde ich dann anderen, also Bildhauern, die Gelegenheit geben, auszustellen. Also das ist so einer von vielen Plan B und vielen Träumen. Der ist gerade so aktuell. Aber es gibt natürlich noch viele andere Sachen. Ich finde, Klimaschutz ist immer noch ein tolles Thema. Und je älter ich werde, desto besser kann ich ja auch Dinge unterstützen. Ja, irgendwann bin ich Rentnerin. Ich werde von der Rente leben können und deswegen auch mich nochmal neu irgendwo einbringen können.
Von der Rente leben kann?
Ich habe mein Leben lang gearbeitet und eingezahlt.
Ja, das heißt doch in der Regel heute, dass man dann nicht davon leben kann. Oder bei dir ging es aber noch so.
Ja, ich werde davon leben können.
Toll.
Ja.
Ich kriege immer Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, was ich mal in Rente kriege.
Ist das noch lange hin?
Ja, Dankeschön. Olli, du siehst gut aus heute.
So, was wir nicht vergessen dürfen, wir haben am Anfang gesagt, wir stellen eine Frage. Jetzt müssten wir uns eine Frage ausdenken.
Ja, Diana ist vielleicht auch heute, auch wenn es nicht so ein schönes Thema ist, auch noch so aktiv war ein Verband und da ging es um ein junges Unglück, Unfall. Sollen wir das nehmen? Das ist aber nicht so eine schöne Frage. Aber du stehst auch einfach dazu.
Ich stehe dazu und
okay, um was für eine Art von Unfall handelte es sich diesmal? Und wer zu Diana geht, in der Sphinxart, in die Boucherstraße 28, die erste ist, darf dann Olli und ich hinterlegen hier 10 Euro. Darf sich was für 10 Euro aussuchen oder darf was höherpreisiges steigern, erkaufen und kann die 10 Euro sozusagen dann von dem Preis abziehen. Wollen wir das so machen?
Ja.
Oder darfst du den Pinksart spenden?
Hattest du die Frage denn jetzt konkret formuliert schon? Also ich glaube, die war noch ein bisschen unverständlich.
Ja, eine ganz tapfere Frau, die heute ihre Mama bei sich aufgenommen hat, 3 Kinder großgezogen hat, mit Mann und auch alleine, Leben lang arbeiten war, sich eine Rente erarbeitet hat, ein kleines Geschäft gegründet hat, ganz toll in der Kiezini aktiv ist, hatte mal in jungen Jahren ein schweren Unfall. Was für ein Unfall war das?
Na ja, die Folgen.
Die Folgen.
Was für eine Verletzung.
Was für eine Verletzung. Und da bist du heute auch in dem Verband für...
Genau. Es gibt einen Verband für diese Verletzungen. Da kommt dieses Wort auch drin vor. Mhm. Und das ist dann die Lösung.
Das ist dann die Lösung. Gut.
Und wer den Verband noch nennen kann, der kriegt Bonuspunkte.
Kleine
Ich weiß nicht, ob wir das noch rechtlich einbringen müssen. Bargeldauszahlungen sind ausgeschlossen.
Super, Olli. Olli, der Top-Techniker hier am Tisch und auch wieder was Rechtliches. Das spenden wir auch. Ihr dürft auch an uns spenden. Das findet ihr auf unserer Webseite www.kungerkiez-stories.de
oder ihr sucht einfach bei Google nach den Kungerkiez-Stories.
Nach den Kungerkiez-Stories. Kommt auf unsere Webseite und da habt ihr auch einen kleinen Link zu PayPal oder auch zu einem Konto. Wir freuen uns sehr über Spenden. Das Ganze machen wir ganz umsonst, kriegen auch nichts von irgendwelchen Läden oder irgendwas, wenn sich das mal ändert und wir einen Sponsor finden. Der müsste schon sehr korrekt sein und das würden wir euch dann natürlich auch mitteilen.
Ja. Ihr könnt uns auch gerne auf ein Bier einladen, wenn ihr uns seht.
Genau, ne? Wenn ihr euch, ne? Alkoholfrei ist natürlich, ja.
Genau. Bei Udo.
Genau. Bisschen unsere Anfangsphase. Frage gar nicht wirklich normal. Fragen immer, was möchtest du für ein Getränk? Oder wir fragen vorher. Und bei dir war es ein Radler, ne?
Ja, und vielen Dank dafür.
Gerne. Diana, von ganzem Herzen wünschen wir dir alles Gute.
Dankeschön.
Haben wir noch irgendwas
Organisatorisches?
Nee, ne? Dann, ja.
Strömt zahlreich ins Pink's Art.
Genau.
Unterstützt die Kiez-Innie. Genau. Wenn mit auch nur in Anführungsstrichen finanziell.
Die ganzen kleinen Läden im Kiez unterstützen.
Ja.
Genau, kauft die Schulbücher bei der Libelle. Ja. Esst Pizza bei Latino.
Nicht nur die Schulbücher bei der Libelle kaufen.
Genau. Kleine
Arbeit. Das sind ja aber die Bücher, die man definitiv braucht.
Ja. Genau, jetzt auch bei Erwachsenenbücher. War mir noch gar nicht so klar, schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ja.
Und es gibt auch Brausepulver.
Lebendigen Quiz, sag ich schon wieder, Kiez. Genau.
Und auch ein baldiges Quiz.
Genau. Und wir umarmen euch fest, gerade in diesen Corona-Zeiten, ganz feste Umarmung. Wir drücken euch. Ihr seid nicht allein. Irgendwann wird alles wieder gut und eine ganz gute Zeit. Auf bald, Olli.
Und Udo. Und Diana.
Und Diana. Ciao.